24,
26,
30,
24,
27.
Die späten 20er sind die schlimmste Zeit deines Lebens. So fasst ein Datenwissenschaftler zwei Studien im Harvard Business Review zusammen. Und auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags krönte 2015, Bachelor-Absolventinnen und Absolventen seien zu
jung,
unerfahren,
schlecht ausgebildet,
ungeeignet.
Erstmals auf eigenen Beinen stehen ist schwer und nicht immer werden Berufseinsteiger hinreichend aufgefangen.
Die Schuld dafür nur auf uns zu schieben, bringt aber nichts. Seit 20 Jahren gibt es die Bologna-Reform. Aber das Bildungssystem hat viele Schwächen. Hochschulen versuchen, dem entgegenzuwirken und bieten Praxisbezug durch Workshops, Messen oder Fortbildungsprogramme an.
So auch die Goethe-Universität Frankfurt. Bereits seit über 20 Jahren wird dort das Fortbildungsprogramm Buch- und Medienpraxis angeboten. Dieses Programm soll das ergänzen, was im Studium oft vergessen wird, die Praxis. Von Journalismus über Ausstellungskonzeption bis hin zu Buchgestaltung ist einiges dabei. Jeweils dreimal die Woche treffen sich ca. 30 Studierende abends neben ihrem Beruf im Studium, um einen Einblick in das Berufsleben zu bekommen.
Ein Kurs davon ist Hörfunkredaktion. In den letzten Monaten haben wir in diesem diese Sendung erarbeitet. Dabei haben wir unterschiedliche Methoden des Hörfunkjournalismus kennengelernt und so die verschiedensten Beiträge vorbereitet. Die einzelnen Songs findet ihr natürlich in unserer Playlist. Durch die folgenden Stunden leiten euch die fünf Moderatoren Lena, Maximilian, Alke, Janine und ich, Sophia.
Ich bin Lena. Gemeinsam werden wir etwas darüber erfahren, wie gut sich Zero Waste im Alltag umsetzen lässt und der Frage nachgehen, was der grüne Knopf mit nachhaltiger Kleiderherstellung zu tun hat.
Mein Name ist Maximilian und zusammen mit meiner Kollegin Nike machen wir auf ein interessantes Thema zum Klimawandel aufmerksam. Nike hat eine Story recherchiert, die sich mit der CO2-Bilanz befasst, die beim Streamen von Serien entsteht. Ein spannendes Thema, das zum Nachdenken anregt.
Ich, Alke, durfte zwei interessante Kollegengespräche führen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie zeigen, was Musik thematisch alles zu bieten hat. In meinem Gespräch mit Svenja ging es um die Metalband Avantasia und Carlotta hat mir feministischen Deutschrap vorgestellt.
Ich bin Janine und habe das Reportageteam zweimal begleitet. Zuerst ging es ins Museum zur Ausstellung Playground Project und dann noch zum Juice Tasting bei Raps. Außerdem habe ich mit Nina über den Musikfilm Amazing Grace gesprochen.
Ich, Sophia, habe einiges über Feminismus und Nachhaltigkeit erfahren und durfte zum Ende noch ein Interview mit Mirko Drotschmann, aka Mr. Wissen to Go, über die 20er und Selbstfindung führen.
Wir starten jetzt mit unserem ersten Thema, Zero Waste. Wir haben die Schnauze voll. Von den WWF-Plakaten schreit es einem förmlich entgegen. Überall in Deutschland hängen sie an Bushaltestellen oder U-Bahn-Stationen. Ein Delfin mit weit geöffnetem Maul, voll mit Verpackungsmüll. Sieht so aus, als würde er daran ersticken. WWF ruft damit dazu auf, Plastikmüll zu vermeiden und das Mehrwegsystem zu stärken. Jeder Mensch in Deutschland wirft am Tag durchschnittlich über 1 Kilo Müll weg. Im Jahr sind es 500, also so viel wie ein ausgewachsenes Pferd oder 6 Waschmaschinen wiegen. Das ist echt krass. Wir haben uns die Frage gestellt, was man daran ändern könnte. Und Katrin, Astrid, Alexandra, Lea, Jana und Marcel sind dabei im Zero Waste Laden gelandet.
Alessa füllt Vollkornnudeln aus einer großen Papierverpackung in eine Blechtonne. Davon gibt es hier im Zero-Waste-Laden Café Grammgenau in Frankfurt-Bockenheim gleich mehrere. Unter anderem auch mit Reis, Nüssen und Müsli. Mit kleinen Schaufeln füllen die Mitarbeiterinnen der Kundschaft dann die gewünschte Menge in selbst mitgebrachte oder Pfandgläser, Schüsseln und Dosen ab. Unnötige Umverpackungen findet man hier keine. In Frankfurt scheint das Konzept der Zero-Waste-Läden ganz gut anzukommen. Inzwischen gibt es davon nämlich schon 3. Alle mit dem Ziel, einen simplen Einkauf möglichst müllfrei zu gestalten. Doch wie sieht es außerhalb der Zero-Waste-Läden aus? Was beachten Kundinnen und Kunden, um auch im konventionellen Supermarkt nachhaltiger einzukaufen?
Im Supermarkt kommt halt, wenn es geht, immer nur vorher eine Tasche mit und versuchen halt eher die nicht im Plastikverpackten Sachen zu kaufen. Und auch nicht diese kleinen Plastiktüten, sondern legst einfach so aufs Band.
Okay, klingt eigentlich gar nicht so schwer, das Ganze. Es gibt also auch kleine, weniger aufwendige Umstellungen, um den täglichen Müllverbrauch zu reduzieren. Zum Beispiel auch in puncto Körperhygiene. Festes Shampoo und Zahnbürsten aus Bambus findet man ebenfalls im Sortiment von Grammgenau. Hauptsache keine Verpackung, sagt Mitarbeiterin Alessa. Der Laden in der Adalbertstraße 11 wurde im Februar 2019 eröffnet, um den umweltbewussten Bürgerinnen und Bürgern Frankfurts damit eine Gelegenheit zum verpackungsfreien Einkaufen zu geben.
Also das Feedback ist total positiv. Also es gibt auch immer mal wieder Kunden, die einem dann sagen, ach, so schön, dass es euch gibt. Was natürlich dann einem besonders freut. Und vor allem dadurch, dass es über eine Crowdfunding-Kampagne auch letztendlich so entstanden ist, also beziehungsweise der Laden an sich, Kramgenau gibt es ja schon ein bisschen länger, war da auch einfach schon eine gewisse Bekanntheit da, weil die Leute quasi einerseits gespendet haben, aber dann auch wussten, da kommt was und dementsprechend dann jetzt auch froh sind, das zu sehen, dass es dann auch wirklich verwirklicht wurde. Und einfach auch, weil das Konzept den Leuten gut gefällt, also weil niemand verursacht gerne unglaublich viel Verpackungsmüll.
Aber wie funktioniert das eigentlich in einem Laden? Verursacht ein Laden nicht selbst irgendwie immer zwangsläufig Müll, auch wenn er sich Zero Waste auf die Fahnen schreibt, besonders mit Gastronomie im Gepäck? Wie läuft das eigentlich hinter den Kulissen ab?
Unsichtbarer Müll, den man sonst eigentlich gar nicht so sieht, vor allem was jetzt so Kaffeebetrieb betrifft, ist halt alles, was angeliefert wird. Also wir kochen nicht selbst vor Ort, sondern kriegen es geliefert. Aber grundsätzlich fällt da auch immer unglaublich viel Müll an. Und bei uns ist es so, dass es tatsächlich, also der Kuchen wird mit dem Lastenfahrrad geliefert und auch in so einem Mehrwegsystem. Und auch das Mittagessen bekommen wir in so Eimern, die wiederverwendet werden können, also in Behältern. Und ansonsten kriegen wir die Lebensmittel natürlich schon in irgendeiner Form von Verpackung geliefert. Das meiste ist jetzt Papier. Und wir versuchen natürlich, das dann auch entsprechend in ganz großen Mengen zu bestellen. Einfach um diese kleinen Einheiten, wo jede Einheit ja dann auch wiederum einzeln verpackt ist und da entsprechend auch wieder Müll anfällt, um das eben entsprechend zu umgehen.
Reste vom Mittagstisch und Kaffee landen beispielsweise auch als Angebot bei der Plattform Too Good To Go. Es gibt also durchaus einige Möglichkeiten, einen Laden weitestgehend müllfrei zu betreiben. Neben dem quasi müllfreien Einkauf kann man sich im Laden auch gleichzeitig über nachhaltige Verpackungsalternativen informieren, wie zum Beispiel Blechdosen, Wachspapier und Baumwollsäckchen. Aber natürlich muss man sich nicht alles neu anschaffen. Überhaupt ist Wiederverwenden eines der grundlegenden Zero-Waste-Prinzipien. Lieber erstmal die gute alte Tupperdose so lange verwenden, bis sie auseinanderfällt, bevor man sich was Neues kauft. Statt den Kaffee im Einwegbecher zu kaufen, lieber den eigenen Thermosbecher auffüllen lassen. Oder vielleicht auch einfach öfters mal auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen. Da gibt es das Obst und Gemüse ohne Verpackung und auch für den Käse könnt ihr Wachstuch oder Dose mitbringen. Das alles sind kleine Dinge, die schon viel bewegen können.
Jeder kann also ein bisschen was beitragen und vielleicht auch andere motivieren, etwas zu ändern. So macht es auch Jack Johnson. Er ist leidenschaftlicher Surfer und unterstützt diverse Umweltkampagnen gegen die Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll. Außerdem hat er ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt. Auf seinen Konzerten gibt es statt Plastikbechern Auffüllstationen für wiederverwendbare Wasserflaschen. Zero-Waste-Konzerte sozusagen.
Klappe die Zehnte.
Die Klimakrise ist auch eine Krise, die von Männern verursacht wurde. So Luisa Neubauer, die deutsche Fridays for Future-Organisatorin, in einem Gespräch mit der Taz. Harte Worte oder angebrachte Kritik? Heute rede ich mit Thekla über feministische Ansätze in der Klimadebatte. Thekla, inwiefern gehören Feminismus und Klimaschutz zusammen?
Klingt ein bisschen nach Birkenstocks und Jutebeutel, oder?
Ja.
Aber tatsächlich gibt es schon seit den 70er Jahren eine akademische Forschungsrichtung mit dem kritischen Ansatz des Ökofeminismus. Der Ökofeminismus verbindet einen feministischen Standpunkt mit Ökonomie und Ökologiekritik. Dabei geht er davon aus, dass es Parallelen in der Ausbeutung von Frauen, ihrer Arbeit und der Natur gibt.
Würdest du sagen, die Klimabewegung ist weiblich?
Intuitiv ja, und auch Zahlen belegen das mittlerweile. Eine Befragung der TU Chemnitz in 9 Ländern hat ergeben, dass bis zu 70% der Teilnehmerinnen von Klimaprotesten weiblich sind und umgekehrt sind es eher Männer, die dazu neigen, den Klimawandel zu leugnen. Das hat ebenfalls eine Studie herausgefunden und wer die Weltpolitik verfolgt und Kommentare in sozialen Netzwerken liest, hat das bereits geahnt.
Okay, und woran liegt es, dass gerade Männer den Klimawandel leugnen?
Die haben gerade einfach mehr zu verlieren. Branchen wie die Automobil- und Rohstoffindustrie liegen in Männerhand. Mal ganz zu schweigen davon, dass Männer sowieso weltweit mehr Kapital besitzen als Frauen. Ein Grund für die Ablehnung ist also der Verlust von Macht, Geld und der eigenen Identität, die sich oftmals auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen beruft. Ausbeutung von Frauen durch nicht entlohnte Sorgearbeit, Ausbeutung ärmerer Länder und ihrer Rohstoffe. Umweltkritik muss also eng verknüpft sein mit der Kritik an einer Wirtschaft, die in der Form überwiegend von Männern der westlichen Welt gestaltet worden ist.
In der Wirtschaft wird ja auch oft behauptet, wir bräuchten nur genügend grüne Unternehmen, um die Welt zu retten. Bietet der Ökofeminismus dafür nachhaltige Alternativen?
Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, sich der patriarchalen und destruktiven Lebensweise erst einmal bewusst zu werden. Viele Menschen, darunter natürlich auch Frauen des Westens, halten den Wohlstand, den wir haben, für selbstverständlich und das Mindeste, was sie erwarten dürfen. Zu fragen, ob das aber wirklich das einzige System ist, in dem wir uns eine Gesellschaft vorstellen können, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Danach sind dann Gegenentwürfe gefragt, die auch als Gedankenexperimente formuliert sein können. Und dann lässt sich schauen, welche Konzepte sich in bestehende Systeme integrieren lassen.
Ja, aber was sind die konkreten Vorschläge?
Zuerst mal mehr Frauen in die Führungsebenen von Unternehmen. Nicht mal so utopisch, und da sind wir auch schon auf dem richtigen Weg. Es zeigt sich am Beispiel von Islands Bankencrash zum Beispiel, dass die Banken, die von Frauen geleitet wurden und nicht auf volles Risiko gesetzt haben, Bestand hatten. Im Vergleich zu denen, die unter einem Paradigma von grenzenlosem Wachstum und Maßlosigkeit von männlichen Kollegen geführt worden sind. Frauen handeln tendenziell nachhaltiger. Auch das wiederum legen Studien und Befragungen nahe. Wir brauchen also ein Umdenken und neue Werte, die nicht nur gewinn- und wachstumsorientiert sind, sondern fairness und soziales, achtsames Miteinander. Dann klappt das mit der Klimaverträglichkeit automatisch auch besser.
Aha, also sind Frauen die besseren Menschen?
Nein, so radikal würde ich das nicht sagen. Es wäre mir lieber, wir müssten gar nicht mehr groß zwischen männlich und weiblich geprägten Individuen unterscheiden. Aber derzeit ist dies die Realität, mit der wir arbeiten müssen. Frauen, egal wie unterschiedlich diese Gruppe auch noch einmal ist, machen doch mehrheitlich andere Erfahrungen als männlich geprägte Personen. Und dass offenbar in dieser weiblichen Prägung eine größere Sensibilität in Bezug auf Umweltfragen liegt, lässt sich feststellen. Daher ist es wünschenswert, sie in der Debatte primär zu Wort kommen zu lassen und auch aus westlicher Perspektive Frauen und marginalisierten Gruppen aus allen Teilen der Welt Gehör zu schenken.
Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Thekla. Willst du zum Abschluss noch etwas sagen?
Make Ökofeminismus great again.
Und was kommt jetzt? Coffee-to-go-Becher, Klamotten, die nur einen Sommer halten, billige Flüge in den nächsten Urlaub, weil die Bahn mal wieder teurer war. Bei vielen Dingen wissen wir ganz genau, dass sie unseren ökologischen Fußabdruck extrem vergrößern. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie viele Ressourcen verbraucht werden, wenn ihr eine Serie streamt? Wahrscheinlich nicht. Ich jedenfalls nicht. Aber meine Kollegin Nike. Sie hat sich mit dem CO2-Verbrauch beim Online-Stream von Filmen und Serien beschäftigt. Warum denken wir da eigentlich nie drüber nach?
Also zum einen hat es etwas mit unserem generellen Online-Verhalten zu tun. Kurz was googeln, parallel ein Video auf YouTube laufen lassen, dann nochmal eine alte Folge Game of Thrones gucken. Das geht alles einfach und schnell. Und wenn bei YouTube das Video zu Ende ist, geht dank Autoplay gleich das nächste weiter. Bei Netflix muss ich mit der Maus nur über die Seite fahren und schon geht zum x-ten Mal der Trailer von Modern Family los. Insofern passiert vieles, was wir online machen, eher unbewusst. Und über was es für Auswirkungen hat, machen wir uns folglich kaum Gedanken. Und zum anderen denkt man ja auch erstmal, dass die Digitalisierung total gut ist für die Umwelt. Schließlich verbrauchen wir dadurch weniger Papier und Plastik. Und das klingt ja erstmal sehr nachhaltig.
Ist es aber nicht?
Nicht unbedingt. Alle Daten, auf die wir online zugreifen, müssen von großen Rechenzentren zu uns gebracht werden. Und das braucht ziemlich viel Energie. Zum einen für den Transport von den Rechenzentren zu unserem Endgerät. Und zum anderen für die Lagerung. Denn alle Rechner in den Rechenzentren müssen gekühlt werden und dafür haben wir einfach noch keine umweltfreundlichen Technologien.
Gibt es zu dem Thema eigentlich irgendwelche verlässlichen Studien oder Zahlen?
Noch nicht so viele, aber im Juli 2019 gab es eine Studie von französischen Forschern, die versucht haben, die Klimabilanz unseres Online-Streams abzubilden. Und die hat genau das aufgezeigt, was eben vielen nicht bewusst ist. Und zwar, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass jeglicher CO2-Verbrauch eingespart werden kann. Laut der Studie sind digitale Technologien mittlerweile für 4% der Treibhausgase verantwortlich. Das ist mehr als der zivile Luftverkehr.
Und Streamen ist da besonders schlecht?
Genau. Denn Videodateien sind besonders groß und brauchen deswegen viel Energie für die Kühlung und für den Transport. Online-Videos machen allein 60% des globalen Datenverkehrs aus. Und der Großteil davon kommt von Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Die Studie der französischen Forscher hat gezeigt, dass unser Konsum von Online-Videos 1% der CO2-Emissionen weltweit ausmacht.
Aber was bedeutet das für mein eigenes Verhalten? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Nehmen wir mal Game of Thrones. Runtergerechnet auf die erste Folge der letzten Staffel bedeutet das, dass wir durch das Angucken dieser einen Folge etwa 3 Kilogramm CO2 verbrauchen. Damit komme ich mit dem Auto schon vom Frankfurter Hauptbahnhof bis zum Stadion und wieder zurück. Oder ich könnte davon 2 Kochwäschen waschen. Das ist schon ziemlich viel. Aber meistens bleibt es nicht bei der einen Folge. Mit der kompletten 8. Staffel komme ich schon nach Mainz und zurück. Und wenn ich doch entscheide, einen Serienmarathon zu machen, dann ist das genauso, wie wenn ich nach Köln und wieder zurückfahre. Das kann ich dann sogar 2-mal machen. Oder ich wasche 200 Kochwäschen.
Da müsste ich ja meine gesamte Nachbarschaft bitten, mir ihre Handtücher vorbeizubringen, bis ich die alle vollkriegen würde. Heißt das aber, wir sollten doch wieder zur DVD zurückgreifen?
Jein, das ist schwer zu berechnen, weil da ganz unterschiedliche Faktoren mit reinspielen. Einen großen Unterschied macht es aber nicht, sagen Forscher. Klar ist, sobald du mit dem Auto fährst, um dir, statt zu streamen, die DVD zu kaufen oder auszuleihen, ist dein CO2-Verbrauch auf jeden Fall höher.
Okay, aber wenn wieder zur DVD greifen nicht die Lösung ist, wie kann ich meinen eigenen CO2-Verbrauch dann verbessern?
Die einfache Antwort ist, weniger gucken und achtsamer auswählen. Gerade Dienste wie Netflix verleiten uns dazu, erstmal viele Trailer anzuschauen, bevor wir einen Film auswählen. Außerdem kann man die Qualität, in der geguckt wird, runterdrehen. Bei Netflix geht das ganz einfach bei den Einstellungen, bei Amazon Prime zumindest in der App auch. Und sofern man seine Folge auf dem Laptop oder Tablet guckt, merkt man den Unterschied auch überhaupt nicht. Ansonsten sollte man auch darauf achten, nicht über mobile Verbindungen zu streamen. Und wer es für sich selber sehen will, kann sich auch einen Carbon Analyzer als Plugin runterladen. Der zeigt dir dann genau, wie viel CO2 du gerade verbrauchst. Und schärft damit vielleicht auch das Bewusstsein, dass nicht nur der Coffee-to-go-Becher, sondern auch die wiederholte Game of Thrones-Folge unseren ökologischen Fußabdruck vergrößert.
Weiter!
Beim Begriff Spielplatz denken die meisten Leute zuerst an Kinder, die draußen an der frischen Luft toben. Ein Museum ist wohl eher einer der letzten Orte, den man mit Spielplätzen und Kinderlachen in Verbindung bringt. Im Deutschen Architekturmuseum hat sich die Reportagegruppe einen ungewöhnlichen Ort zum Spielen ausgesucht. Dort läuft nämlich gerade und noch bis zum 21. Juni 2020 die Ausstellung Playground Project. Im Zentrum der Ausstellung stehen Spielorte aus den 50er bis 80er Jahren. Und das Beste daran, man darf die Spielgeräte ausdrücklich ausprobieren, also mitten im Museum und als Erwachsener. Das mussten sich Flora, Nadja, Nina, Sophie und Susanne natürlich nicht zweimal sagen lassen.
Wir sind nämlich jetzt gerade am Eingang und da steht ein echt tolles Schild. Auf allen Skulpturen darfst du spielen.
Sehr schön, das machen wir heute.
Wir kommen jetzt einen Gang entlang und vor uns eröffnet sich jetzt ein großer heller Raum mit dem Lotzi-Wurm in der Mitte, dem Hauptstück der Ausstellung, benannt nach dem Künstler Ivan Pestalozzi. Ja, dabei handelt es sich um einen großen, ineinander verschlungenen Tunnel, der an einen Wurm erinnert.
So den 70er-Jahre-Charme irgendwie, finde ich so. Es ist gelb und knallig rot, orange, zwischendrin so Metallstreben und auch so Ausgucklöcher oder Luftlöcher.
Falls man stecken bleibt.
Genau, auf dem Boden ausgebreitet Gummimatten, so ein bisschen zum Abfedern. Und ich werde mich jetzt mal in den Wurm begeben.
Okay.
Oh, hier Holz schon drin. Und es ist glatt. Aber Erinnerungen werden wach. Ah, vor allem an die schmerzenden Knie. Oh, ich kämpfe mich jetzt mal hier hoch, um dann gleich runterrutschen zu können. Ah, besonders das Umdrehen ist ein bisschen beschwerlich mittlerweile. Ah, das war mein Kopf. Und, ich habe ein bisschen Angst. Los geht's!
Flora? Hörst du uns?
Flora?
Ja, ich näher mich.
Steckst du fest?
Flora scheint sich verlaufen zu haben.
Ja.
Oder verkrochen, eher gesagt.
Verkrochen trifft's. Und der Weg ist doch recht lang vom einen Ende zum anderen.
Da kommt sie.
Ausgang wieder gefunden.
Yes. Oh. Wie war's?
Sehr cool. Oh. Und sehr schmerzhaft.
Fühlst du dich alt?
Ja, jetzt schon.
Endlich haben wir den Wurm für uns alleine.
Oh. Jetzt können wir noch mal ein bisschen mutig sein und krabbeln auch mal oben drauf.
Ja, wenn ich hochkommen würde.
Okay, ich habe ihn
geklommen. Schon ganz schön anstrengend, oder? So.
Aber es macht Spiel.
Oh, ja.
Okay, wir springen alle runter.
Nach
da.
Eins.
Gleichzeitig. Oh, in die
eins,
Tiefe.
Zwei, drei.
Aua. Aua.
Oh Gott. Kinder, auf geht's. Die Kuratorin ist da und möchte mit uns sprechen.
Ja.
Leiser ist.
Oh ja, hier.
Wir haben uns jetzt mal ein ruhigeres Eckchen zurückgezogen, sind hier mit Frau Christina Budde.
die Kuratorin mit dem Schwerpunkt Architekturvermittlung und würden jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Warum ausgerechnet Spielplätze?
Also es ist ja nicht nur Ausstellung über die Entstehung der Spielplätze, sondern ist gleichzeitig Spielplatz. Also die Exponate der Ausstellung sind gleichzeitig Spielobjekte. Das ist so in der Museumsszene nicht üblich und wir sind da, glaube ich, auch gewissermaßen Vorreiter. Spielplätze sind ja immer so ein kleines Stück Stadt, woran sich sehr viel über gesellschaftliche Entwicklung ablesen lässt. Also die Frage, wie hält man es mit der Erziehung? Welches Bild von Kindheit wird überhaupt transportiert? Und in all dem spielt die Architektur eine große Rolle. Und von daher war es irgendwie hochinteressant und spannend, diese Ausstellung zu übernehmen.
Haben Sie die Spielgeräte selbst schon getestet?
Also ich bin noch nicht durch den Lotziwurm gekrochen und ich werde es auch nicht tun.
Okay.
Ich glaube, es ist tendenziell eine gewisse Generationenfrage und ich würde mich unwohl fühlen in so einer Röhre.
Vielen herzlichen Dank, es war sehr interessant.
So, wir haben es geschafft, wir sind alle zusammen, haben uns für das Fazit in den Lotziwurm zurückgezogen. Ja, wie hat es euch denn gefallen?
Ja, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Also wenn man so in ein Museum geht, dann weiß man nicht so genau, was einen erwartet. Und es war eine tolle Mischung aus aktivem Spielen und natürlich noch hilfreichen Hintergrundinformationen zum Thema Spielplätze. Also echt super.
Ja, ich fand es auch total cool, sich doch mal wieder auch als Erwachsener auf dem Spielplatz austoben zu dürfen. So würde ich mich das draußen nicht mehr trauen. Und auf den meisten Spielplätzen darf man als Erwachsener ja auch gar nicht drauf. Da müsste man sich extra ein Kind anschaffen. Ja. Das finde ich schon ein bisschen viel verlangt.
Nur bis 14 Jahre, das ist so eine Frechheit.
Ja.
Was ich halt so cool finde, dass manche Dinge immer noch so sind wie früher. Man wartet, bis die Spielgeräte frei sind, aber irgendwie ist es dann doch anders heute. Und man fühlt sich alt, die Knochen tun weh. Und man denkt dann, sind hier Kameras. Also dann, kommt auf jeden Fall vorbei und wir sagen Tschüss!
Cut!
On the road, unterwegs sein, das verbinden wir doch oft mit dem Duft der Freiheit und mit einer Unterbrechung des Alltäglichen. Raus aus dem Trott. Aber was, wenn es gar keinen Alltag mehr gibt? Auch keinen Ort, an den wir nach dem Unterwegssein zurückkehren können? Kein eigenes Bett zu haben, kann sich wohl kaum jemand wirklich vorstellen. Genauso wenig wie sein Leben ausschließlich in öffentlichen Räumen zu leben. Ohne eine Möglichkeit, auch mal alles andere draußen zu lassen und mit sich selbst allein zu sein. Aber genau das macht es aus, wenn einem das Dach über dem Kopf fehlt. Unser Interviewteam hat einen jungen Mann getroffen, der kein Zuhause hat. Er ist 32 Jahre alt, lebt noch nicht lange auf der Straße und hat einen vielschichtigen Blick darauf, was sein Leben gerade ausmacht. Was ihn bewegt, mit welchen Widerständen er kämpft und wie er lebt, hat er Daniela, Janina, Aline, Sabrina und Iman in der Frankfurter Bahnhofsmission erzählt.
Meine erste Frage wäre im Grunde, wie bist du in die Obdachlosigkeit reingeraten?
Ich habe meinen Job verloren, da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich ein bisschen Mist gemacht. Und habe quasi meinen Job selbst so an den Nagel gehängt. Und dann hat sich das Arbeitsverhältnis halt gelöst und dann Stress mit Arbeitssuche hin und her, ist ja normal. Dann noch zwei Kinder von ihr, die nicht von mir sind, 6 und 9, war halt ein recht stressiger Alltag dann.
Du hast bei deiner Freundin gewohnt.
Genau, also. Genau. Mhm. Und deswegen bin ich dann hier gelandet.
Und aus welchem Umfeld bist du gekommen? Welchen Beruf hast du ausgeübt?
Kfz-Mechatroniker, habe ich gelernt. Okay. Ich habe ja eigentlich alles. Ich bin fit, mir geht's gut, ich komme gut über den Tag, sag ich mal, ohne irgendwie kriminell zu werden. Nein, das ist so, wie ich da reingut bin. Nächste Frage. Dass wir wieder so ausschweifen.
Könntest du einfach mal von früh bis spät zum Tag schildern, wie du den so erlebst?
5 Uhr stehe ich auf, dann mache ich meinen Toilettengang, mache mich frisch, Zähne putzen, alles Mögliche. Ja, und dann packe ich mein Zeug zusammen. Dann setze ich mich da hin und warte aufs Frühstück, weil im Eschenheimer Tor, das ist eigentlich ganz angenehm. Die kommen dann um 6 mit Kaffee oder Tee. Kannst du so viel trinken, wie du willst. Also die erste Runde gehen sie rum und verteilt. Wenn du dann noch was haben möchtest, stehst du auf und holst dir. So circa 30 Minuten später kommen sie mit ein bisschen was zu essen. Da gibt es so einen Laugenstangen und so Eierbrötchen. Dann kriegt halt jeder entweder Laugenstangen oder Brötchen. 1. Wenn noch was über ist, kannst du dir auch nochmal holen. Aber in der Regel ist es wirklich abgezählt quasi. Man kann sich bis um 10 Uhr aufhalten. Dann laufe ich hierher, trinke meinen Kaffee und meistens bin ich hier im Bahnhofsviertel wirklich unterwegs. Was ich auch sehr amüsant finde, man wird definitiv, wenn man öfter gesehen wird, wird man halt auch mal von der Polizei kontrolliert. Und dann heißt es, ja, kommen Sie aus dem Bahnhofsviertel raus. Sag ich, ja, aber hier ist im Umkreis alle Hilfe, die du bekommst. Tisch-Dubiona, Bahnhofsmission, überall bekommst du die Hilfe. Und vor allen Dingen ist es hier am Bahnhof halt viel leichter zu schnorren, weil du hast die ganzen Reisenden und. 5 Euro am Tag sind optimal. Die reichen. Da kannst du dir was zu essen kaufen und was zu trinken. Ich meine, klar, du kriegst jetzt nicht einen schönen warmen Döner, aber du hast wenigstens was im Magen. Hm. Draußen sitzt ein älterer Herr, den nennen wir Lobi. Der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er ist gestern zum Glück mit mir ins Eschenheimer Tor. Mit dem verbringe ich dann eigentlich meistens, weil wir ergänzen uns recht gut. Er ist schon Ende 50. Wenn ich mal sage, hier, ich muss mal da und da hin, ich lasse mein Zeug bei dir, dann guckt er nach meinem Zeug und andersrum genauso. Aber ihm würde ich blind vertrauen. Dem würde ich den ganzen Tag meinen Rucksack in die Hand drücken, dann müsste ich mir keine Gedanken machen, dass da irgendwas fehlt. Bei anderen bin ich mir da nicht so sicher. Also man muss schon auf der Hut sein. Ja, und so gegen 9, Viertel nach 9, laufe ich wieder zurück an die Hauptwache, erst in der Motor. Dann warte ich da, ja, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, weil man muss wirklich früh da sein, weil sonst hast du keine Chance. Ja, dann geht's halt ins Bett. Tiefen Schlaf hast du da oben sowieso nicht, weil das ist dauernd Licht an. Die Leute gehen rein, die Leute gehen raus, die Tür knallt, es wird geschrien. Ja, also wirklich zur Ruhe kommt man nicht. Und deswegen ging es mir da auch ein paar Tage so schlecht. Weil man muss sich vorstellen, man macht das eine Woche. Frühestens um 12:30 bist du am Schlafen. Um 5:30 stehst du wieder auf. Das machst du eine Woche, das machst du 2 Wochen. Irgendwann sagt der Körper, ey. Vor allem, man muss sich auch vorstellen, du bist den ganzen Tag unterwegs. Du hast deinen Scheiß dabei. Das kostet dir auch Kraft. Auch bei dem Wetter jetzt. Ich meine, jetzt hat es nochmal ein bisschen angezogen. Wir hatten eigentlich recht Glück bis jetzt mit dem Wetter, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt so. Wird nicht noch kälter.
Ich gehe mal davon aus, dass du keinen Rückzugsraum in dem Sinne hast, wie wir den jetzt haben. Also Nein. Jeder macht ja gerne mal die Tür hinter sich
ja,
zu.
Ja, das ist halt
und
auch
wie empfindest du das?
Im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, kümmere ich mich nicht um Behördengänge, zwecks Geld beantragen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich möchte das alles noch so ein bisschen mitnehmen und ich möchte da nicht mein Arbeitslosengeld bekommen und sagen, ich habe jetzt Geld, mir geht's gut. Ich möchte das schon so erleben, wie jeder andere auch, der keinen Anspruch auf Leistung hat. Ich meine, klar, du hast Grundsicherung, hast du den Anspruch, könnte ich jetzt aber nicht beantragen, weil ich eben Anspruch auf ALG1 habe. Wie gesagt, das möchte ich zurzeit nicht. Ich meine, das Geld läuft ja nicht weg. Ich habe den Anspruch auch noch in 2 Monaten. Und das ist halt auch so der Punkt. Man kann sich eben nicht zurückziehen, um vielleicht mal einen Antrag in Ruhe auszufüllen. Oder auch mal einfach zu sagen, hey, Tür zu, lass mir die Ruhe. Man ist halt entweder hier, sind ständig Leute und hier ist auch oft mal lautstark. Ich meine, die Leute halten das schon ganz gut unter Kontrolle. Aber wirklich einen Rückzugsort hast du nicht. Gibt's nicht. Keine Chance.
Aber das ist jetzt nicht so sozusagen dein Stammrevier, du bist schon in der ganzen Stadt unterwegs.
Früher war ich schon auch mal auf der Zeil und so, einfach einen Tag verbringen, ja. Aber mittlerweile halt habe ich mir den Koffer zugelegt, früher hatte ich nur einen Rucksack. Aber man braucht ja auch mal Wechselklamotten, Hygieneartikel und. Und das dann halt den ganzen Tag auf dem Rücken, dann sagt, nee, ich hole mir so einen Koffer. Vor allen Dingen ist es dann auch ein bisschen die Cockney-Show. Man sieht aus wie ein Reisender, man fällt nicht unbedingt so auf. Ich meine, hier auf der Basler Straße, das ist ja das Jobcenter wirklich, glaube ich, nur für Obdachlose. Da ist es ja okay, weil jeder hockt im selben Boot. Und das sage ich auch immer wieder zu dem anderen. Ich sage, wir sitzen alle im selben Boot. Macht euch doch nicht untereinander fertig. Im Gegenteil, guckt, dass ihr euch helfen könnt. Weil es bringt nichts, wenn ihr untereinander nur euch stresst und den Kopf kaputt macht, weil so kommt ihr nicht voran. Ich meine, klar, man hat auch mal Verständigungsprobleme, weil hier ist ja alles Multikulti, Ungarn, Bulgaren und. Wie gesagt, das macht viele Leute, glaube ich, vom Kopf her kaputt, weil die fühlen sich einfach wie ein Glaskasten, der nicht gesehen wird und ja, man muss den Leuten einfach zuhören. Einfach mal die Geschichte vielleicht hören, mal ins Gespräch kommen. Man muss ja nicht unbedingt sagen, ja, hier hast du was, sondern einfach mal, hey, Moment, warum geht's dir so scheiße? Was ist passiert? Einfach mal ein Ohr schenken. Das fände ich auch, vielleicht sowas einzurichten, einfach eine Anlaufstelle, wo man hingehen kann, wo man einfach mal sich auskotzen kann. Das wäre vielleicht auch so unabhängig von Kaffeestube, Jona oder hier, einfach, ja, ein Sozialarbeiter, der sich mit auf die Straße stellt und sagt, oder mal rumgeht und sagt, hier, gibt's irgendwas, willst du mir was erzählen?
Du hast ja jetzt schon auch beschrieben, es gibt viel Hilfsbereitschaft, aber du fühlst dich wahrscheinlich in vielen Situationen auch angefeindet, ne? Von den Leuten, die draußen durch die Stadt laufen.
Ja, halt, man wird halt immer direkt in diese Schublade gesteckt. Und das finde ich halt, macht das nicht. Weil nicht jeder ist ein Junkie oder nicht jeder säuft sich täglich die Hucke zu. Nicht jeder ist so. Man kann sich mit mir vernünftig unterhalten. Und das sehen die Leute halt nicht. Die hören, entschuldigen Sie bitte, der will Geld, der will keine Ahnung was damit machen und. Ich hatte einmal das Erlebnis, ich bin die Kaiserstraße hochgelaufen und da habe ich jemanden angesprochen und gesagt, entschuldigen Sie bitte, aber hätten Sie vielleicht ein bisschen Kleingeld für was zu essen? Dann guckt er mich an, guckt mir richtig in die Augen, weil er sehen wollte, ob ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwas konsumiert habe. Und dann sagt er, was willst du denn essen? Ich sage, irgendeine Kleinigkeit vom Bäcker, ist mir ganz egal. Sagt er, komm, wir gehen frühstücken.
Hast du Ängste? Also Zukunftsängste, Existenzängste?
Eigentlich nicht, weil ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin möchte. Macht mir keine Angst, weil es ist ja auch so, viele haben gesagt, ja, du wirst abrutschen, du wirst in die Drogen und. Sag ich, nein, weil mich das mein Leben lang noch nicht interessiert hat, weil ich habe auch einen normalen Anspruch auf eine ZVU, nennt sich das. Das heißt, die Stadt arbeitet mit Pensionen und Hotels zusammen, wo du dann unterkommst. Dann hast du dein eigenes Apartment, musst du halt bezahlen, aber die kriegen es halt irgendwie günstiger. Das werde ich dann machen, dann werde ich mir wieder einen Job suchen, wenn das läuft, dann auch wieder eine Wohnung. Aber Angst habe ich definitiv nicht. Waschen ist halt auch recht schwierig, kostet auch Geld. T-Stubione kostet die Wäsche 1 Euro. Ich meine, es ist okay, ja, aber kommst halt auch kaum zu. Weil man muss sich das immer ausrechnen. Die geringen Anlaufstellen, um sowas zu tun, aber die Massen, die es nutzen wollen, das ist halt das Schwierige.
Hast du noch Kontakt in dein früheres Umfeld?
Wie gesagt, so alte Freunde, gar nicht mehr. Und ich glaube, die wären auch nicht bereit, wenn ich mich jetzt bei denen melden würde. Wie gesagt, nur meine beste Freundin, sie meine kleine Schwester, mit der habe ich Kontakt und wie gesagt, ab und an noch mit meiner Ex.
Du bist ja jetzt in einem Alter, wo man sagen kann, es ist ja noch nichts zu spät, ja?
Nee, definitiv nicht. Deswegen bin ich auch, glaube ich, noch so energiegeladen, sage ich jetzt mal. Weil wie gesagt, ich weiß ganz genau, ich werde dahin landen, also da landen, wo ich war. Wohnung, Job, geregeltes Leben. Nur wie gesagt, im Moment möchte ich noch so viel mitnehmen, wie geht, bis es mir erlangt. Ich habe viele Leute, denen ich auch da raushelfen möchte, weil meines Erachtens nach sind sie noch nicht so abgerutscht, dass man denen nicht mehr helfen kann. Und da will ich gucken, dass ich vielleicht durch mein noch hier sein vielleicht ein bisschen was erreichen kann, den Leuten ein bisschen in den Arsch treten kann, zu sagen, hey, komm, mach mal jetzt.
Ja, du machst jetzt auch nicht den Eindruck, dass du desillusioniert wirst, sondern du hast ja Energie auch.
Ich habe definitiv meine festen Ziele. Mhm. Ich weiß nur noch nicht, wann ich sie umsetze. Klamottentechnisch hast du viele Anlaufstellen, wo du was bekommen kannst. Klar, ich habe im Moment keine Krankenversicherung. Dann passt man halt auf. Leute nicht überholt über die Straße oder so eine Sachen. Ja, ist halt wirklich so. Ich meine, klar, wenn ich mal eins auf die Schnauze kriege und mir ist die Zahlen raus, dann ist die Zahlen halt raus. Ich meine, natürlich, wenn es einem schlecht geht, es gibt die Straßenambulanz, die ist an der Konstablerwache. Wenn es einem schlecht geht, kannst du da hingehen. Da kriegst du geholfen, auch ohne Versicherung.
Auch ohne.
Ja.
Wir haben ja schon über einige Sachen gesprochen. Welche Hilfsangebote hier in der Stadt Frankfurt findest du sinnvoll? Also welche sind...
Also zum Beispiel hier die Bahnhofsmission finde ich sinnvoll, weil man kann sich einfach aufwärmen, man kriegt pro Schicht ein warmes Getränk, entweder Kaffee oder Tee. Abends gibt es dann ab 22 Uhr gibt's nur noch Tee, gibt kein Kaffee mehr. Die beste soziale Einrichtung. Schwierig. Ja, genau, die Street Angels. Die stehen, ich glaube heute ist Donnerstag, ne? Stehen sie in der Nidderstraße und sonntags am Kaisersacken verteilen dann auch Klamotten, Schlafsäcke und. Wo die dann vielleicht von Supermarkt zu Supermarkt fahren und sagen, hier, was ihr wegschmeißen müsst, gebt uns, wir verteilen das an Bedürftige. Sowas finde ich halt mega. Mhm. So diese nicht von der Stadt, nicht irgendein Verein, sondern private Leute. Das imponiert mir am meisten, weil das fehlt meines Erachtens nach, dieses Verständnis von ganz normalen Leuten, die versuchen wollen zu helfen. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, was war es denn jetzt? Eben hatte ich es auf der Zunge. Ach, genau. Was ganz Simples. Wisst ihr, wie viele Leute gerne mal die Haare schneiden werden? Sowas fehlt. Ein sozialen Friseur, der sagt, hier, keine Ahnung, Mittwochs von, lass es 4 Stunden sein. von zwei bis, keine Ahnung, vier oder fünf. Leute, kommt vorbei, wir schneiden euch kostenlos die Haare. So.
Wir als Gesellschaft dürfen nicht vergessen, auch ein Mensch, der auf der Straße lebt, sitzt mit uns allen im gleichen Boot. In eine Situation zu kommen, wo nichts mehr geht, das kann uns allen passieren. Dafür braucht es gar nicht viel. Es muss nicht immer der Euro sein, den jemand im Vorbeigehen gibt oder eben auch verweigert. Hilfe hat viele Gesichter. Ein freundliches Wort oder offenes Ohr, wie wir es in der Bahnhofsmission erleben durften, ist genauso wichtig wie eine warme Decke oder ein Teller Suppe. Wenn ihr helfen und mehr herausfinden wollt über die Arbeit der Bahnhofsmission, checkt deren Website bahnhofsmission.de. Da findet ihr auch eine Spendennummer.
Mein Potpourri!
Mutter Teresa von Frankfurt, so nennt man sie bisweilen in der Stadt. Die Unermüdliche müsste man hinzufügen. Ordensschwester Sigrid ist so etwas wie eine Institution hier. Selbstlos, ganz pragmatisch und nach Leibeskräften holt sie Menschen ohne Obdach von den Straßen, um die sich schon längst keiner mehr kümmert. Dass sie eigentlich im Rentenalter wäre, ist für sie kein Grund, die Arbeit anderen zu überlassen. Das Haus Lichtblick zu gründen, war seinerzeit nicht einfach. Doch mit ihrer forschen und entschlossenen Art schaffte es Schwester Sigrid 1997, nicht zuletzt indem sie Helmut Kohl ins Boot holte, das Haus in der Eschersheimer Landstraße zu erwerben. Sie hatte zwar viele Spendengelder bekommen, aber die reichten nicht. Dass die Frankfurter Sparkasse im Jahr 2000 ein fälliges Darlehen in eine Spende umwandelte, half maßgeblich. Trotzdem war danach noch sehr viel Arbeit notwendig, denn bis zur Eröffnung 1999 musste kräftig saniert und umgebaut werden. Wir durften Schwester Sigrid im Haus Lichtblick besuchen, wo sie uns einen Einblick in ihre alltägliche Arbeit gegeben hat.
Was leistet das Haus Lichtblick?
Wir leisten einen ganz kleinen Beitrag zu der Linderung der Not von obdachlosen Menschen in der Stadt Frankfurt. 99 im August habe ich die ersten Leute schon hier reingeholt und 2000 offiziell eröffnet. Wir haben immer wieder Menschen genommen, die eben entweder schon obdachlos waren oder von Obdachlosigkeit bedroht waren. Die Bedrohten, das sind mehr Menschen, die psychisch krank sind, die auch einen Betreuer haben, aber die ihre Wohnung doch auf Dauer verlieren könnten. Und zuerst waren es immer nur Männer, inzwischen sind es halbwegs Männer und die andere Hälfte Frauen. So hat sich das Bild auch gewandelt. Früher kannte man das ja gar nicht, dass Frauen auf der Straße waren. Aber das ist heute so selbstverständlich, muss man leider sagen. Ne? Im Laufe der 30 Jahre, die ich in Frankfurt bin, habe ich weit über 300 Menschen Wohnraum vermitteln können. Jetzt haben wir gerade vor kurzem einen Mann hier weggehen lassen. Der hat eine Wohnung gefunden nach 6 Jahren. Der hat auch eine Arbeit, hat eine Meisterprüfung, also der ist ganz etabliert. Das ist schön. Und der hat mich kürzlich besucht, ja, dem geht's gut. Ja, es geht.
Das ist schön, wenn es dann auch so Erfolgsmomente gibt.
Ja. Auch das, was hier ist, das ist alles Erfolg. Ich bin so dankbar. Das ist einfach schön.
Welche Schwierigkeiten begegnen Ihnen bei Ihrer Arbeit?
Erstens mein Alter. Für mich ist es wichtig, hier, da kommt es mein Nächster. Und dann gucken wir, kommt es erstmal, wenn wir ein Zimmer haben, und dann gucken wir mal, wo das Geld herkommt. Nicht umgekehrt, komm erst mit der Kostenzusage und dann kannst du kommen. So wird ja normalerweise gearbeitet. Dann kann eben so ein Mensch hier wohnen. Wir versuchen dann, die Rente zu aktivieren. Der Ausweis ist ja das Erste. Dann die Anmeldung und Mietvertrag machen und dann gucken wir, wo Geld sonst herkommen kann. Ob vom Jobcenter oder vom Sozialamt. Das sind so die großen Geldgeber. Alles sind Ansprüche des Einzelnen, die er geltend machen muss. Und das machen wir mit denen. Das klappt eigentlich ganz gut. Wir sind eine WG, hier kann sich jeder zurückziehen, wenn er will. Und hier kann er auch in der Gemeinschaft sein, wenn er will. Das ist, glaube ich, für viele auch wichtig. Wie viele Menschen sind einsam? Wir sind hier eine große Wohngemeinschaft. Wir sind ehemals Wohnungslose, wir sind integriert. Das ist so wichtig.
Ja. Erfahren Sie Unterstützung oder Anerkennung seitens städtischer bzw. staatlicher Stellen?
Also ich bin hier in der Stadt sehr bekannt. Und wer mich nicht kennt, der hat eine Bildungslücke. Aber ist schon wahr, ich habe so viele Ehrungen schon bekommen, die haben mich ermutigt, weiterzumachen. Denn ich komme ja aus der Krankenpflege, aus ganz geschützten Räumen und bin auf einmal auf der Straße im größten Elend. und weiß ja selber gar nichts davon, wie das geht. Ich muss mich ja anhand der Not des Einzelnen erst bei den Ämtern durchfragen und durchboxen.
Aber das heißt, dass Sie auch aktiv von der Stadt Unterstützung
erhalten? Ja, ich bekomme diese Hilfen, die jeder Einzelne in seiner Wohnung auch bekommen würde, wenn er Hilfe braucht. Das heißt, einer, der in einer alten Wohnanlage lebt, der kriegt vielleicht Essen auf Rädern bezahlt, der kriegt vielleicht pflegerische Hilfen oder betreuerische Hilfen für den Haushalt und so. Und das ist bei uns auch, aber zusammen. Ich reiche dann eine Liste ein von den Bewohnern und bekomme dann monatlich das Geld anhand der Belegungstage. Und das ist dann das Geld, was ich für Personalkosten ausgeben kann. Die Mieten, das Essensgeld, das sind eigentlich unsere Gelder. Aber wir bekommen auch viele Spenden. Da kommt schon Geld zusammen, aber es reicht nicht, um zu bauen. Weil die Baukosten so schnell und rapide steigen, so schnell können die Spenden gar nicht nachkommen. Wenn es jetzt den Hörern Freude macht, uns zu unterstützen, da würde ich mich natürlich auch sehr freuen.
Gibt es Unterstützung, die Sie sich noch wünschen würden bei Ihrer Arbeit, die Ihnen vielleicht fehlt?
Also wir sind personellmäßig gut besetzt. Das reicht. Was ich mir persönlich wünsche, ist ein Menschen, mit dem ich hier das Ganze insgesamt besprechen kann, auf den ich mich auch total verlassen kann. Und das ist einer, der müsste dann schon voll beschäftigt sein. Den kann ich nicht finanzieren.
Welcher Voraussetzung bedürfte es Ihrer Meinung nach, Obdachlosigkeit nicht aufkommen zu lassen bzw. zu minimieren?
Spontan und loslegen. Nicht groß planen. Man muss anfangen.
Besser kann man es nicht sagen. Das ist doch etwas, was wir alle mitnehmen können. Es geht ums Anpacken. Und weil das allein viel schafft, aber nicht genug, verweisen wir gern auf das Spendenkonto. Verein Lichtblick, aktiv Schwester Sigrid e.V., Frankfurter Sparkasse. IBAN DE 74 5005 0201 4 mal die 0 002980.
Next!
678.000 Menschen. Das entspricht der Einwohnerzahl Venetiens, einer Provinz in Norditalien. Es entspricht allerdings auch der Zahl der Wohnungslosen in Deutschland. Also der Menschen, die keine ständige oder einfach gar keine Unterkunft haben. Eine ganze Provinz, also ohne ein Dach über dem Kopf. In den letzten 2 Jahren stieg die Obdachlosigkeit sogar um 4% an. Merkt man von diesem Anstieg auch etwas in Frankfurt? Und was tut die Stadt für Bürger, die von Obdach oder Wohnungslosigkeit betroffen sind? Johannes Häuser von der Übernachtungsstätte Ostpark, einer Einrichtung des Frankfurter Vereins, und seine sympathische Hündin Amy haben uns für diese Fragen Red und Antwort gestanden.
Was denken Sie, könnten diese Gründe sein für den Anstieg? Ich hatte auch in verschiedenen Artikeln dazu gelesen, dass es da auch vorwiegend mehr auch Alleinerziehende geben sollte und auch junge Erwachsene. Also dass da wohl auch die Wohnungslosigkeit angestiegen ist. Haben Sie da vielleicht auch was bemerkt in Frankfurt?
Naja, also die Klienten der Wohnungslosenhilfe, die für uns eben so die klassische Klient oder Klientin ist, da sind die Angebote eigentlich wesentlich differenzierter als früher. Also da gibt es eben mehr Angebote, dass Menschen in Einrichtungen gehen oder Angebote annehmen. Es könnte ja auch in einer Wohnung sein, betreutes Wohnen und so weiter.
So praktisch für den Raum Frankfurt zumindest könnten Sie das nicht so bestätigen, dass es so angestiegen wäre?
Also dass wir jetzt wir haben immer Schwankungen auch in den Zahlen. Das hängt zum Beispiel in Frankfurt auch mit dem Weihnachtsmarkt zusammen. Vor dem Weihnachtsmarkt gehen die Übernachterzahlen im Freien oder auch in der Winterübernachtung hoch, sinken dann auch nach dem Weihnachtsmarkt wieder ab. Im Frühjahr gibt es dann meistens wieder einen Anstieg, weil dann auch wieder Menschen aus Osteuropa, Südosteuropa nach Frankfurt kommen.
Inwieweit, denken Sie denn, sind die Obdachlosen wirklich informiert über die Hilfen, die es für sie gibt?
Also ich glaube, dass die meisten Obdachlosen gut informiert sind. Es gibt Tagestreffs, es gibt Wärmestuben, es gibt Beratungsstellen in der Regel. Da kann man duschen, da kann man günstig oder ganz umsonst essen. Das ist, denke ich, bei vielen bekannt.
In dem Zusammenhang, gibt es dann bestimmt einen Zusammenhalt von Obdachlosen untereinander? Also dass man sich jetzt vielleicht auch irgendwie erzählt, hier, da gibt es das und das Angebot.
Also so die klassischen wohnungslosen Klienten, die zum Beispiel im Freien übernachten. Das sind oft mittlerweile Einzelpersonen, Einzelgänger, die oft auch psychisch auffällig oder teilweise psychisch krank sind. Die sind eher einzeln unterwegs. Die suchen auch nicht unbedingt Einrichtungen, ob das jetzt tags oder nachts ist, wo viele Menschen sind. Die wollen eher für sich bleiben. Da müssen wir auch im Kältebus genau gucken, weil die Personen dann auch oft nicht adäquat ausgerüstet sind. Während die Osteuropäer doch relativ gut organisiert sind. Gerade die Gruppierung der Roma zum Beispiel, die sind gern in Familienverbänden unterwegs. Das kann man dann auch gut sehen in der Stadt, wenn da größere Plätze sind, Schlafplätze mit 10 bis 15 Personen, dann sind das in der Regel Süd- und Südosteuropäer.
Denken Sie, dass sich die Gesellschaft, die Probleme, die die Obdachlosen haben, dass sie sich dessen bewusst sind? Oder ist das eher sowas, was dann immer, wenn die Temperaturen sinken?
Ja, also eine komplette Problemlage, glaube ich, die findet bei den, sag mal, Normalbürgern nicht statt. Das kann man auch, glaube ich, so gar nicht realisieren, weil das sehr komplexe und verschiedene Problemlagen sind. Die Aufmerksamkeit im Winter in Frankfurt, die ist sehr hoch. Also wir kriegen im Kältebus über 800 Meldungen in der Saison. Die Telefonnummer ist relativ bekannt. Also im Winter ist die Aufmerksamkeit groß. Wobei eben für viele Bürger nicht zu erkennen ist, wo jetzt quasi wirklich das Problem liegt, wenn sie einen Obdachlosen sehen. Müssen sie aber auch gar nicht. Also uns ist wichtig, dass die Personen einfach gemeldet werden und wir gucken dann im Kältebus oder im Streetwork nach den Menschen.
Okay, also das heißt, wenn ich einfach einen Obdachlosen sehe, der jetzt mehr oder weniger frei auf der Straße, also jetzt zum Beispiel nicht im Eschenheimer Tor unterwegs ist oder liegt oder sowas, dann sollte ich den Kältebus anrufen.
Genau, das wäre die richtige Maßnahme.
Wie ist das denn in Ihren Augen? Haben Sie das Gefühl, dass der Staat das so ein bisschen auch auf die karitativen Einrichtungen abwälzt, also dass der Staat mehr tun könnte, wenn es so um Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit geht?
Also das Hilfesystem in Frankfurt ist relativ gut ausgebaut. Es gibt auch einen ständigen Austausch mit dem Sozialdezernat und mit anderen, also zuständigen Ämtern. Das kann in kleineren Städten, kleineren Kommunen anders sein. Also in Frankfurt gibt es eben von Versorgung auf der Straße bis zur stationären Einrichtung, wo man als Obdachlose dann auch mit Sozialarbeitern arbeitet, Hilfepläne entwickelt. Da gibt es ganz viele Angebote. Und dass jetzt irgendwas ganz Gravierendes fehlen würde, kann ich jetzt nicht sagen.
Was leistet Ihrer Meinung nach die Stadt Frankfurt konkret, um den Abstieg von der Wohnungslosigkeit in die Obdachlosigkeit zu verhindern?
Ja, es gibt ein Projekt von der Stadt Frankfurt, vom Sozialamt, HZW, Hilfen zur Wohnraumsicherung heißt es. Dass man versucht, schon durch Kontakte, durch Sozialarbeit Menschen im Wohnraum zu halten, die Probleme haben. Wenn dann wirklich eine Räumung, eine Zwangsräumung ansteht, weil eben das nicht zu verhindern ist, dann werden die Menschen, die geräumt werden müssen, auch in Einrichtungen begleitet, dass dann Übergang stattfindet. Aber Sinn der Sache ist eben, Menschen im Wohnraum zu halten. Das ist humaner. Wenn man auch mal dann zur Überbrückung einen Mietrückstand übernimmt, das wird auch gemacht, um jemanden in der Wohnung zu halten, ist meistens wirtschaftlicher als eine Wohnung zu räumen. Und die Menschen kommen dann in eine Einrichtung, kostet in der Regel mehr.
Das waren Johannes Häuser und seine Partnerin mit der kalten Schnauze, Amy. Um Frankfurt ist es also laut den beiden gar nicht so schlecht bestellt. Trotzdem unterstützen die Organisationen, Stiftungen und Einwohner die Betroffenen, wo sie nur können. Wir hoffen, ihr konntet mit unserer Interviewreihe einen Einblick in die Situation gewinnen und lasst euch mit ein wenig Engagement anstecken.
Mein Potpourri.
2013 ist die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt. Über 1000 Menschen sind damals gestorben. Spätestens da wurde den meisten klar, das sind keine menschenwürdigen Bedingungen, unter denen unsere Kleidung hergestellt wird. Auch die Natur leidet unter der Herstellung, weil dabei Chemikalien eingesetzt werden. Aber so richtig transparent werden die Rahmenbedingungen der Herstellung für Käuferinnen und Käufer in Deutschland nicht. Jetzt kommt der grüne Knopf auf den Markt, ein Siegel, das auf sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Kleidung hinweisen soll. Meine Kollegin Mirja Mautner hat sich dazu mal schlau gemacht und fragt sich, wie nachhaltig ist der grüne Knopf wirklich? Mirjam, was genau ist der grüne Knopf?
Der grüne Knopf ist ein Siegel für Textilien, das von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und seinem Ministerium eingeführt wird. Wenn Unternehmen den grünen Knopf bekommen wollen, müssen die Firmen an sich, aber auch die einzelnen Produkte, insgesamt 46 Kriterien einhalten für soziale Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Und was für Kriterien sind das zum Beispiel?
Da wären zum Beispiel Überwachung der Luftverschmutzung, verbindliche Grenzwerte für Schwermetalle und verantwortungsvolle Einkaufspraktiken. Viel konkreter wird das Bundesentwicklungsministerium da auf der Webseite aber leider nicht.
Welche Unternehmen machen denn beim grünen Knopf bisher mit?
Zurzeit sind es 27 Unternehmen, die Produkte mit dem grünen Knopf haben. Zum Beispiel Hess Natur, das kennt man ja hier in Frankfurt, aber auch Firmen wie Tchibo und Aldi nehmen teil. Gerd Müller sagt, es sollen bald noch viele mehr werden. Aber erstmal will man den grünen Knopf in einer Pilotphase auf den Markt bringen und abwarten, wie die Kunden reagieren. Und genau in dieser Pilotphase liegt das erste Problem.
Wie meinst du das?
Auf der Webseite des Ministeriums lässt sich nachlesen, dass in dieser Anfangsphase des Siegels vorerst nur die Arbeitsschritte Nähen, Schneidern und Färben unter die Lupe genommen werden. Das heißt, der Anbau der Rohstoffe und die ganze restliche Lieferkette werden nicht einbezogen. Es wäre also theoretisch möglich, dass man ein T-Shirt kauft, das zwar fair genäht und nachhaltig gefärbt wurde, aber die Baumwolle wurde mit Pestiziden behandelt und, um mal ein krasses Beispiel zu wählen, von Kindern gepflückt.
Okay, verstehe. Das ist dann aber wirklich nicht sehr weit gedacht.
Genau, und es gibt noch weitere Kritikpunkte. Einer der größten Kritiker des grünen Knopfs ist zum Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung. Das ist eine Kampagne, die sich für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Modeindustrie weltweit einsetzt und für faire Arbeits- und Lebensbedingungen sorgen möchte. Und die kritisieren stark, dass Unternehmen, die in der EU produzieren, von den Kontrollen völlig ausgenommen sind. Das Ministerium sagt nämlich, diese Unternehmen unterliegen ja eh schon den hohen Standards in der EU. Das muss man ja nicht zusätzlich kontrollieren.
Klingt ja nachvollziehbar. Warum dann die Kritik daran?
Leider wird dabei völlig außer Acht gelassen, dass die meiste Kleidung in der EU in Bulgarien und Rumänien produziert wird. Und dort sind die Mindestlöhne so niedrig, dass man damit nicht überleben kann. Es gibt also einen großen Unterschied zwischen einem Mindestlohn und einem Existenzlohn, auch außerhalb von Europa. Aber anstatt, dass der grüne Knopf mit gutem Beispiel vorangeht und einen Lohn fordert, mit dem die Näherinnen und Näher wirklich gut leben können, fordert er eben wieder nur den Mindestlohn.
Ah, das heißt, der grüne Knopf will zwar neue Standards setzen, aber so richtig klappt das nicht.
Genau, im Prinzip ruht sich der grüne Knopf also auf Mindestanforderungen aus. Die gehen aber an vielen Stellen noch nicht weit genug, um wirklich sozial und ökologisch nachhaltig zu produzieren. Wenn die Kundinnen und Kunden jetzt aber zu einem T-Shirt oder einer Hose mit dem grünen Knopf greifen, können sie wunderbar ihr schlechtes Gewissen beruhigen und denken vielleicht sowas wie, okay, da habe ich jetzt was Gutes getan, das reicht jetzt auch erstmal wieder. Aber genau das ist der Fehler. Der grüne Knopf ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht ausreichend.
Wenn ihr also nicht nur euer schlechtes Gewissen beruhigen wollt, sondern ernsthaft etwas verändern möchtet, dann informiert euch doch beispielsweise mal auf der Website von der Kampagne für saubere Kleidung. Fast Fashion boykottieren, Secondhand kaufen, es gibt viele Möglichkeiten. Und beim nächsten Einkauf könnt ihr euch ja auch einfach mal fragen, brauche ich das wirklich? Denn manchmal ist weniger mehr.
Wacken, heute Abend hier ein absolutes Novum in Wacken. Diese Show wird erstmals live übertragen in 52 Ländern. Ihr seid gerade live in 52 Ländern im Fernsehen. Live!
Und so klingt das, wenn Avantasia auf Wacken vor rund 80.000 Zuschauern auftreten. Bereits mit 14 Jahren gründete Tobias Sammet die erfolgreiche Metalband Edguy. Seit 1999 steht er außerdem regelmäßig mit seiner Metal-Oper Avantasia auf der Bühne. Svenja aus unserer Redaktion ist ein großer Fan der Band und findet, dass noch zu wenige Menschen diese Musik kennen. Das wollen wir jetzt ändern. Also erzähl mal, Svenja, was kann man sich unter einer Metal-Oper vorstellen?
Tobias Sammet hat Avantasia ursprünglich als Projekt gestartet und überhaupt nicht geplant, damit auf die Bühne zu gehen. Zuerst hat er nur zwei Konzeptalben aufgenommen. Das bedeutet, dass die Songs miteinander zusammenhängen und eine Geschichte erzählen. Jede Figur in dieser Geschichte wird jeweils von einem Sänger oder einer Sängerin übernommen. Einzelne Songs können so Gespräche oder Handlungen darstellen. Diese Alben hat er dann The Metal Opera genannt. So ein Konzept kennt man auch aus bekannten Rockopern, wie zum Beispiel dem Album Tommy von der Band The Who. Was in der Oper auf der Bühne stattfindet, wurde hier also auf die Alben übertragen.
Und was sind das dann für Geschichten, die da so erzählt werden?
Oft geht es um sehr aktuelle Fragen und Probleme, die dann aber in ein fiktives Setting gesetzt werden. Wenn man ist, was man glaubt und wohin die Reise eigentlich gehen soll. Wie zum Beispiel im Song Into the Unknown. seinem neuesten Album Moonglow geht es zum Beispiel um ein Wesen, das in unsere grelle, schnelllebige Welt geworfen wird und mit dieser Welt komplett überfordert ist. Also zieht es sich in die Dunkelheit zurück und wird zum Außenseiter. Es geht um den Wunsch, so sein zu können, wie man halt ist, ohne Erwartungsdruck frei zu sein, nicht ausgestoßen zu werden, auch wenn man eben in keine der Schubladen passt.
Die meisten Rollen werden ja von Gastsängern übernommen. Wen konnte Tobias Sammet da schon alles für Avantasia gewinnen?
Da hätten wir zum einen Alice Cooper, der bei einem Album Gastsänger war, aber auch Eric Martin von Mr. Big, dann noch Michael Kiske und der großartige Jörn Lande. Viele weitere Gastsängerinnen und Sänger, aber auch Gastmusiker. Und natürlich Klaus Meine von den Scorpions im Song Dying for an Angel. Meatloaf will er auch schon seit Jahren für sich gewinnen. Bisher ist ihm aber leider immer dessen Management in die Quere gekommen.
Trotz mehr als 3,5 Millionen verkaufter Platten weltweit ist Avantasia außerhalb der Metal-Szene ja scheinbar noch überhaupt nicht bekannt. Warum werden die nicht auch mal im Radio gespielt?
Tobias Sammet bezeichnet seine Zielgruppe als sehr, sehr große Nische. Bei Wacken spielt Avantasia ja jedes Mal vor knapp 80.000 Zuschauern. Aber radiotauglich sind viele seiner Songs schon allein wegen ihrer Länge nicht. Der Song Let the Storm Descend Upon You zum Beispiel ist 12 Minuten lang. Da fängt der Refrain überhaupt erst bei knapp 4 Minuten an. Wenn du versuchst, das im Radio zu spielen, kämen ja nach einem Song schon fast wieder die Nachrichten. Deshalb und auch wegen des Genres Power Metal an sich, fliegt Avantasia gerade in Deutschland bis heute meist unter dem Radar.
Wow, 12-Minuten-Lieder. Heißt das dann, dass auch nur so 5 bis 6 Lieder pro Konzert gespielt werden?
Ganz im Gegenteil. Von Festivalkonzerten abgesehen waren die Shows von Avantasia in den letzten Jahren immer knapp 3 Stunden lang. Und da ist die halbe Stunde Zugabe noch gar nicht eingerechnet. Man bekommt echt was geboten für sein Geld. Ich meine, Tobias Sammet hat hier natürlich den Vorteil, dass er nicht alleine auf der Bühne steht. Da sind immer mindestens 6 Gastsänger dabei. So kann er ab und an mal Pause machen und muss sich nicht 3 Stunden alleine abrackern. Nur der Schlagzeuger hat in dem Fall leider echt den Kürzeren gezogen.
Oh, der Arme. Avantasia feierte 2019 ihr 20-jähriges Jubiläum und geht deshalb in diesem Jahr auf eine kurze Jubiläumstour. In Deutschland kann man sie im Sommer in Coburg und in Ludwigsburg sehen. Hört's euch an.
Zeitreise. Vorhin hat sich unser Reportageteam ja schon im Deutschen Architekturmuseum bei der Ausstellung Playground Project köstlich amüsiert. Und genauso geht der Spaß jetzt weiter. Weil Spielen und Toben ziemlich durstig macht und süße Getränke groß und klein schmecken, stillt sich die Gruppe in der 2. Reportage mit Säften den Durst. Verkostungen jeglicher Art sind momentan ziemlich in. Da ist ein kostenfreies Tasting mit gesunden Getränken bei der Rapskälterei eine gute Idee. Die Produktionsstätten von Raps durfte die Gruppe bei einem schönen Ausflug ins hessische Karben auch gleich bestaunen. Trotz des regnerischen Wetters hatte sich das Reportageteam drinnen in der mit Holzbalken eingerichteten Juice Factory schmecken lassen.
Wir sehen absolut abenteuerlich aus. Wir sind ausgerüstet mit OP-Haube, Desinfektionsmittel und Warnwesten. Wo sind wir heute?
Wir sind nicht beim Chirurgen.
Könnte man meinen eigentlich.
Ja, nein, wir machen Apfelsaft.
Yay. Oh, der ist aber lecker.
Wir stehen jetzt hier mit Daniel Kremling, dem Markenmanager von Raps.
Es ist ja gerade wirklich so ein hippes Thema. Craft Beer Tasting, Whisky Tasting, Gin Tasting. Warum sollte man denn Saft probieren oder eben auch mal Apfelwein? Aber gerade beim Saft ist es ja interessant, vielleicht, das muss ja nicht immer was Alkoholisches sein. Was macht denn hier ein Tasting in der Juice Factory aus?
Wichtige, gute Frage. Wir möchten damit genau das erreichen, was wir, glaube ich, gerade bei Ihnen auch erreicht haben. Und den Leuten, die letztlich den Besuch in der Kälterei abstatten, einfach den Horizont erweitern in der Form, was gibt es eigentlich in der Fruchtsaftwelt. Wir sind eben nicht nur ein Apfelsaft oder ein Orangensaft. Wir haben ganz, ganz viel zu bieten, was die Leute dann so in der Form gar nicht kennen. Und deswegen nutzen wir eben dann hier auch die Gelegenheiten, den Besuchern hier mal die Säfte oder auch Apfelweine anzubieten, die eben nicht auf dem täglichen Einkaufszettel stehen, sondern in Spezialitäten, Besonderheiten, um zu zeigen, was wir dann letztlich alles auch an Bord haben und wie gut unsere Produkte sind.
Geht's in die Apfelanlage, oder?
Es ist tatsächlich so, wie man sich das vorstellt. Hier laufen Kisten.
Ein Kasten nach dem anderen.
Ein Kasten nach dem anderen am laufenden Band.
Ich kann am liebsten gleich zugreifen und einmal probieren.
jetzt riecht schon sehr saftig. Man
stimmt, aber es ist super warm. Ja. Deine Brille ist schon ganz beschlagen.
Ja, ja, ich sehe doch kaum die Lautstärke-Regelung hier.
Da vorne ist es auch spannend. Da sind die leeren Kästen. Die kommen da hin und dann sind da oben so Sauggeräte. Und da stehen jetzt schon die abgefüllten Flaschen samt Schraubverschluss. Und die werden jetzt wahrscheinlich nach vorne gelagert und werden dann angehoben und kommen dann in die Kiste. Schwupp. Und rein in die Kiste und fertig. Und jetzt läuft das Band wieder los. Die Mitarbeiter tragen natürlich auch einen Gehörschutz. Ich glaube, es ist schon echt ganz schön anstrengend, wenn man den ganzen Tag hier steht. Bei der Geräuschkulisse und der Hitze. Ist auch nicht ohne, oder?
Ich auch. Oh mein Gott, was war das denn?
Da wurden jetzt gerade Kisten aussortiert. Da ist wahrscheinlich so ein Sensor drin und der hat jetzt die Flaschen gezählt. Und da wurden gerade 3 Kisten aussortiert. Da hat nämlich eine Flasche gefehlt.
Oh, jetzt geht's wieder raus. Das war echt
warm. Ja, das war unser kleiner Ausflug in die Produktionsstätte. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Juice Factory. Dann können wir noch ein bisschen Apfelwein und Säfte probieren. Wir freuen uns.
Wir gehen hier jetzt gerade auf so ein schönes, kleines, altes Fachwerkhäuschen zu, in dem unser Pasting stattfinden wird. Es sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus, hier umgeben von den ganzen Industriehallen und auch der vielbefahrenen Straße davor. Man sieht schon durch die Fenster die Regale, die bunt beleuchtet sind und davor sind die Saftflaschen aufgereiht. Ja, wir sind gespannt, was uns drinnen erwarten wird.
So, jetzt dürfen wir uns alle in eine Reihe aufstellen. Jetzt kriegt jeder einen Schluck Apfelwein aus einem gerippten.
Ich habe jetzt hier alkoholfreien Apfelwein. Habe ich wirklich noch nie von gehört. Das riecht auf jeden Fall wie normaler Apfelwein. Ich kann es kaum glauben. Er schmeckt natürlich sehr süß. Nicht wirklich so nach dieser richtigen Apfelweingärung. Da schmeckt man schon den Unterschied. Aber ist auf jeden Fall interessant.
So eine Säure im Abgang, aber doch lieblich. Und ich komme noch heim im Auto. Also Sie haben ja auch jetzt an der Führung teilgenommen. Wie hat es Ihnen denn gefallen?
Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr lehrreich, sehr interessant. Und unser Guide war sehr nett und kompetent. Also ich bin vollauf begeistert.
Und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen...
Es hat total viel Spaß gemacht. Kommt auf jeden Fall mal nach Kamen und probiert's aus.
Und das Beste ist, das Raps-Tasting geht jetzt auch noch weiter, weil wir haben ja noch Säfte geschenkt bekommen und die werden wir jetzt auch noch mal probieren. Also dann, wir sagen
Prost!
Und was ist eigentlich mit Musik?
Feminist oder Girl Power? Mal in Strass, mal in Flammenoptik strahlt es einem von den Shirts entgegen, die man in Läden wie H&M oder Primark kaufen kann. Es scheint fast so, als hätten die Frauen nach über 100 Jahren Kampf ihr Ziel erreicht. Feminismus ist im Mainstream angekommen und spätestens seit Beyoncé hip, cool und sexy. Oder? Heute widmen wir uns 3 feministischen musikalischen Projekten, die sich nicht ganz so einfach schlucken lassen. Dazu spreche ich mit meiner Kollegin Carlotta, die sich mit den hysterischen Milfs aus Leipzig, der Klitklick aus Wien und den römischen Fotzen hier aus Frankfurt beschäftigt hat. Carlotta, was hat es mit diesen 3 Gruppen auf sich?
Besonders spannend finde ich, dass wir es mit 3 Gruppen aus 3 ganz unterschiedlichen Städten und Szenen zu tun haben. Sie bewegen sich irgendwo zwischen Kunst und linker Szene, würde ich sagen. Die einen sind von ihren Texten her etwas abgehobener, die anderen ziemlich direkt. Aber ich würde behaupten, alle 3 Gruppen vereint eine Wut. Denn trotz scheinbar salonfähigem Feminismus sind Sexismus und Übergriffigkeiten noch immer gesellschaftlicher Alltag. In ihrer Musik können diese 3 Gruppen ihren Frust rauslassen.
Okay, klingt interessant, da sollten wir unbedingt mal reinhören. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Sauna von den römischen Fotzen aus Frankfurt.
In der Sauna ist es heiß, da gibt es geile Luder. Ich gehe heute hin mit meinem Bruder, wenn ein Mann länger als 3 Sekunden guckt, will er Sex. Ist doch klar, zieh die Badehose aus und hol deinen Pimmel raus. Ich bin kein Dopp-Depp, aber Spaß muss sein. Ich komme rein und greife zu, doch da heißt es nein. Ich will nur saunieren, also fuck mich nicht ab.
Eine Erfahrung, die wahrscheinlich die meisten Frauen zu Genüge kennen. Die römischen Fotzen beschreiben also ganz alltägliche Formen von Gewalt und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. In einem Interview mit dem Monopolmagazin haben sie mal gesagt, wir sind Männer- und frauenfeindlich, wir sind insgesamt nicht sehr menschenfreundlich und sind politisch unkorrekt, weil wir so unseren Frust rauskotzen. Ich finde, das fasst ihre Agenda ganz gut zusammen.
Klingt nach schwerer Kost.
Nicht nur. Eigentlich sind sie auch ziemlich witzig und spielen viel mit Ironie. Da werden Rollenbilder auch mal umgekehrt. In ihrem Song Fotzen Night zum Beispiel geht es darum, das Schweigen über Pimmelgeburten zu brechen, die ja das Naturell und die Erfüllung des Mannes seien.
Alles klar, Pimmelgeburten also. Dann spielen sie also auch mit so typischen Geschlechterzuschreibungen wie Frau gleich Mutter?
Ja, ganz genau.
Um mal bei dem Thema Mutterschaft zu bleiben, was kannst du uns über die hysterischen Milfs erzählen?
Die Hysterischen Milfs ist ein Musikprojekt, das nach eigener Aussage die weibliche, insbesondere mütterliche, kollektive und strukturelle Wut artikuliert. Das Besondere an den Hysterischen Milfs ist, dass sie einen performativen Ansatz verfolgen. Bei ihren Auftritten können Frauen aus dem Publikum ihre eigenen Erfahrungen oder Sprüche, die sie mal gesagt bekommen haben, aufschreiben und den Milfs auf der Bühne zustecken. Die bauen die Sprüche dann in ihre Show und in die Texte live mit ein. Aber hören wir auch hier einfach mal rein.
Okay, das klingt schon um einiges härter und ehrlich gesagt auch nicht ganz so einfach zum Hören.
Ja, voll. Ich würde dir recht geben. Sie bezeichnen ihre eigene Musik als Schreitechno. Ich finde, das trifft es ganz gut. Im Mittelpunkt steht hier aber auch einfach nicht die musikalische Professionalität. Sie sind halt wütend und damit schließt sich ja auch der Kreis. Es gibt scheinbar immer noch genug Gründe für eine Wut über alltäglichen Sexismus und vielleicht ist eben genau diese Wut ja auch der Motor für Veränderung.
Dann kommen wir doch zum Abschluss noch zur Klick-Klick aus Wien. Was macht diese Gruppe aus?
Die Klick-Klick ist die wahrscheinlich bekannteste der drei Gruppen. Ein Rap-Duo aus Wien, die sich ähnlich wie die römischen Fotzen im Kunstkontext bewegen. Sie treten in Galerien auf und greifen in ihren Texten vor allem auch diejenigen an, die sich für bereits ach so feministisch und aufgeklärt halten. Wie hier in dem Song Der Feminist.
Ich bin da, ich will Feministinnen ficken, deshalb bin ich feministisch, Feminist. Ich bin da, zwei Aussagen gegen eine, das Leben ist nicht fair, Feminist. Ich bin da, ich will meine Eizellen teuer online verkaufen, obwohl sie nicht in der Kühlkette waren, Feminismus. Ich bin da.
Generell ist die Musik der drei Gruppen nichts für Zartbeseelte, sondern schreit heraus, was eben noch immer nicht passt. Ihre Musik ist anstrengend, mitunter ohrenbetäubend, aber auch wunderbar ehrlich.
Carlotta hat uns vorgestellt, die Klick-Klick aus Wien, die Hysterischen Milfs aus Leipzig und die Römischen Fotzen aus Frankfurt. Auf Soundcloud findet ihr alle Tracks in voller Länge.
Um rappende Frauen und Feminismus geht es auch im folgenden Beitrag. Er dreht sich um die Frage, wie sich Frauen in der Männerdomäne Deutschrap behaupten. Erinnert ihr euch noch an Cora E., Sabrina Setlur und Kitty Cat?
Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es nicht gewesen, wie es war. Es wäre nicht so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
Sich irgendwann lohnt. Ich mach auf kalt, wirk dich ab am Telefon. Ich sag zu dir, was ich will und erst recht in diesem Ton.
Oder an Mel Beats, die prägende Produzenten im deutschen Hip-Hop um die Jahrtausendwende. Heute gewinnen Frauen in der Branche immer mehr an Sichtbarkeit und Bedeutung. Vom Gangster-Rap über Straßenrap bis hin zum feministischen Queer-Rap. Hip-Hop-AkteurInnen machen ihr Ding. Sie produzieren, legen auf, promoten, podcasten, aber vor allem rappen sie. Und das mindestens genauso gut wie ihre männlichen Kollegen. Doch was zeichnet den heutigen Frauenrap aus? Und wie behaupten sich Frauen in der männerdominierten Szene, wo Homophobie, Sexismus und Rassismus immer noch geduldet und sogar reproduziert werden? Wir sprachen mit der Hörfunkjournalistin und Hip-Hop-Expertin Bianca Schwarz.
Wir ficken die Szene. So ungefähr kündigte das ehemalige Rap-Duo Sixten auf einer Party der berühmten Hip-Hop-Journalistin und Moderatorin Vis-à-vis ihr Erscheinen am Hip-Hop-Himmel an. Und tatsächlich, sie fickten die Szene. Nach Schwester Eva und Lady Bitchway waren Nura und Juju als Rap-Duo Sixten wohl die größte weibliche Provokation in der Geschichte des Deutschraps.
Heute ficken wir die Szene, alle anderen sind egal. Wir sind asozial und geil, ihr seid nur asozial. Jetzt wollt ihr uns kopieren, doch wir sind das Original. Original, original. Jetzt sind die Fotzen wieder da. Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz. Ich rauch dein ganzes Leben in nem Blatt. Ich bin's.
Mit Songs wie Deine Mutter, Die Fotzen sind wieder da oder Ich bin schwarz machen die beiden sich Vorurteile zu eigen und drehen diese um. Zwischen Anti-Establishment-Attitüde und Krawall-Ästhetik spielen sie mit Geschlechterrollen und rappen sämtliche Klischees in Grund und Boden. Dabei positionieren sie sich trotz gängigen Hip-Hop-Jargon feministisch, emanzipiert und offensiv gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie. Heute feiern beide auch als Solokünstlerinnen im Hip-Hop Erfolge. Solche Frauen braucht die Hip-Hop-Welt, sagt Hörfunkjournalistin Bianca Schwarz.
Hip-Hop ist eine Musikrichtung, die ganz lang ohne weibliche Perspektive ausgekommen ist. Und natürlich braucht die Hip-Hop-Welt solche Frauen ganz dringend, weil diese weibliche Perspektive muss erzählt werden. Also ich bin aufgewachsen mit männlichem Hip-Hop. Und dass jetzt Mädels die Möglichkeit haben, aufzuwachsen mit weiblichem Hip-Hop, ist doch super.
Frauen sind im deutschen Rap heute durchaus präsent und verstehen es auch, sich Gehör zu verschaffen. Sie sind in dieser von vermeintlich harten Männern dominierten Szene jedoch häufig sexistischen Angriffen ausgesetzt. Viele Frauen verschwinden daher auch früher oder später wieder von der Bildfläche. So erging es zum Beispiel Hip-Hop-Journalistin Helene Fares, die sich nach einem sexistischen Übergriff von hiphop.de verabschiedete. Auch die Feministin und queere Rapperin Nora Hansch aka Suki kündigte Ende 2019 ihren Rückzug aus der Szene an. Als Vorkämpferin gegen jedwede Art von Diskriminierung im Mainstream-Rap prägte sie mit ihren Texten mehr als 15 Jahre lang den medialen Diskurs um Sexismus, Homophobie und Rassismus im Hip-Hop. Bianca Schwarz bedauert Sukis Rückzug sehr.
Dass Rapperinnen wie Suki, dass sie sich jetzt zurückziehen, ist dramatisch. Suki hat sich wahrscheinlich nicht nur irgendwie jetzt so diese Klischeetypen zum Feind gemacht, indem sie überhaupt als Frau auf eine Bühne und was fällt ihr eigentlich ein und zu rappen. Ich glaube, bei Suki kam auch noch dazu, dass die sich eine rechte Szene zum Feind gemacht hat. Und ich halte es genauso für unfassbar dramatisch und schade, weil ich mehr solche Songs hören möchte, wie die, die Suki geschrieben hat.
Vom Kampf gegen Windmühlen erschöpft, brauche sie aber jetzt Abstand von der Szene. In Zukunft will Nora Hansch unter ihrem neuen Künstlernamen Zucchini lieber Musik für Kinder machen. Politisch aktiv bleibt sie also weiterhin, nur eben nicht mehr mit Hip-Hop. Aber kann sich eine Szene, in der Sexismus noch immer derart präsent ist, so verändern, dass sich alle unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung und Herkunft gleichermaßen respektiert fühlen? Oder geht es im Web eigentlich um was ganz anderes?
Also Hip-Hop immer wieder runterzubrechen auf Street- und Battle-Rap, wo tatsächlich ein sexistischer Ton herrscht, auch ein kriminalitätsverherrlichender, ist ja Quatsch. Das ist ja nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Und da ist so viel mehr von einer wunderbaren Musikrichtung, die poetisch sein kann, die inspirierend sein kann, die lehrreich sein kann, wo wirklich Wissen und Schönheit vermittelt werden können. Wir haben jetzt gerade die Mädels von Sixten, wir haben Antifuchs, wir haben primär Frauen, die damit beschäftigt sind, zu betonen, dass sie Frauen sind und das auch gut ist. Wenn eine Rapperin akzeptiert werden will, dann darf das Geschlecht eigentlich kein Thema sein, weil sie es darf, weil sie rappen kann.
Klar, im Idealfall spielt das Geschlecht keine Rolle. Im Hip-Hop wie auch grundsätzlich in der Gesellschaft. Aber oft hat der Idealfall mit der Realität wenig zu tun. Da muss definitiv noch mehr passieren.
Es ist einerseits wichtig, dass wir Rapperinnen haben, ne, dass wir auch schwule, lesbische, transgender, was auch immer, Rapper haben, die sichtbar sind und die öffentlich sind. Das ist aber nur eine Komponente. Wir haben heute die Möglichkeit, selbst Labelbosse zu sein. Selbst, ich formuliere es mal sehr weiblich, Labelbossin, Produzentin und so weiter zu sein. Und all diese, ich meine, es klingt jetzt blöd, Frauen sind keine Randgruppen, aber im Rap sind sie es halt eben schon. All diese Randgruppen müssen nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Die müssen das Biss beherrschen am Ende. Und das ist wichtig. Wichtig ist, dass da ein Umdenken in diesem ganzen Business stattfindet, dass wir die Zeit geben und den Raum geben zum Umdenken. Weil es geht nicht von heute auf morgen.
Einfache Antworten und Lösungen scheint es also kaum zu geben. Eines ist jedoch klar. Die zunehmende Präsenz von Frauen im Deutschrap und ihre Kritik an veralteten Rollenbildern verändert die Szene. Auch wenn das Battle um mehr Gleichberechtigung noch lange nicht beendet ist.
Es gibt mit Unique, Ebbo oder Faulenzer noch weitere KünstlerInnen, die Hip-Hop-Szene gerade ordentlich aufmischen. Hört rein, es lohnt sich!
Mein Potpourri.
Ganz am Anfang unserer Sendung sind wir gestartet mit dem Harvard Business Review Zitat: Die späten 20er sind die schlimmste Zeit deines Lebens. Darauf folgte eine feministische, politische und ökologische Themenvielfalt. Verwirrung hier, Selbstoptimierung da und Diversität überall. Ein scheinbar riesiges Angebot von Interessen und Möglichkeiten. Umso praktischer für unentschlossene Berufseinsteiger, Fortbildungs- und Informationsprogramme wie Buch- und Medienpraxis der Frankfurter Goethe-Uni wahrnehmen zu können. Aber reicht das? Wie entscheidet man sich letztendlich im großen Dschungel der Arbeitswelt? Darüber werde ich mit Mirko Drotschmann sprechen. Schon vor beinahe 8 Jahren hat er seinen ersten YouTube-Kanal Mr. Wissen to Go gestartet. Heute zählt dieser bereits über 1 Million Abonnenten. Seither ist viel passiert. Der 33-jährige Journalist moderiert neben dem Bildungskanal auch weitere informative YouTube- und TV-Formate. Außerdem arbeitet er unter anderem als Reporter, freier Autor und Produzent. Inzwischen besitzt er sogar seine eigene Produktionsfirma Objektiv Media. Wir wollen von ihm wissen, wie seine 20er aussahen und wie er herausgefunden hat, was er beruflich machen will. Hey Mirko Drotschmann, du scheinst ziemlich früh in den 20ern deinen Weg gefunden zu haben. Woher hast du so schnell gewusst, was dir liegt?
Also, als ich noch ein bisschen jünger war, wollte ich immer Fußballstar werden, aber leider hat mein Talent dazu nicht gereicht. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, in ein Mikrofon zu sprechen. Und ich wollte dann unbedingt Radiomoderator werden. Habe zu Hause, da war ich vielleicht so 15, 16, meine eigenen Radiosendungen gemacht, die zum Glück niemand gehört hat. Die waren dann nur so privat für mich. Und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und mir hat dann jemand einen Tipp gegeben, mach doch nach dem Abi mal ein Praktikum bei einem Radiosender. Und das habe ich dann auch gemacht. Da war ich 19 Jahre alt und es hat mir so gut gefallen, dass ich dort auch weiterarbeiten wollte. Das ging auch coolerweise. Da habe ich dann parallel zum Zivildienst gemacht und durfte auch ziemlich schnell moderieren. Und dann war ich schon mit Anfang 20 genau dort, wo ich hin wollte, nämlich beim Radio. Habe dann noch ein Studium dazwischen geschoben. Aber ehrlich gesagt war es für mich dann erstmal schwierig zu entscheiden, wie geht's jetzt weiter, weil ich hatte ja eigentlich schon das, was ich wollte. Und das früher, als ich dachte. Und das war so der Beginn der 20er bei mir, eben die Zeit beim Radio, das war echt eine ganz, ganz tolle Zeit, die super viel Spaß gemacht hat.
Ja, spannend. Und wie bist du denn auf Geschichte und Kulturanthropologie, hast du ja, glaube ich, studiert, gekommen? Weil das hat, also da sehe ich erstmal nicht die direkte Verbindung zum Radio.
Das stimmt, ja. Also ich fand Geschichte schon in der Schule immer super interessant. Oder immer ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Vielleicht so ab der 9. Klasse ungefähr. Ich hatte eine ganz tolle Lehrerin in der Oberstufe. Und für mich war klar, ich will als Journalist arbeiten. Und da hat man mir gesagt, studiere einfach das, was dich interessiert. Dann hast du ein Fachwissen in einem bestimmten Gebiet und dann passt das auch. Und da dachte ich, Geschichte hat mich in der Schule interessiert, mich privat interessiert, also studiere ich das einfach. Habe ich dann gemacht und habe es auch bis heute nicht bereut. In der Kulturwissenschaft, man brauchte noch ein Nebenfach, mir dann jemand gesagt, Kulturwissenschaft ist wie Soziologie, nur ohne Mathe. Und mein ursprünglicher Plan war, Soziologie zu studieren, also bin ich dann umgeschwenkt. Und habe dann Geschichte studiert und das tatsächlich dann, und das war so ein bisschen auch der Impuls für den YouTube-Kanal, irgendwann sehr schade gefunden, dass ich dieses geschichtliche Wissen aus dem Studium nicht im Job einsetzen kann. Ich habe viel Musikjournalismus gemacht, aber Geschichte kam da meistens zu kurz. Und dann habe ich gedacht, naja, probier's nochmal bei YouTube mit genau diesen Themen. Und so hat's dann mit dem Kanal angefangen.
Da konntest du dann direkt dein Radiowissen anwenden.
Ja, zum Teil schon. Also gerade was zielgruppengerechte Ansprache angeht und Aufbereitung von Inhalten, das waren dann schon Dinge, die ich tatsächlich vorher dann so mitbekommen habe durch die Zeit beim Radio und vor allem auch dieser schmale Grat, wenn man in der Öffentlichkeit steht, was sagt man nicht, was gibt man von sich preis, was nicht. Auch, dass man Kritik abbekommt, das habe ich schon erlebt beim Radio. Das waren schon Dinge, die mir geholfen haben am Anfang bei YouTube.
Und welche Tipps kannst du zu unserer persönlichen Selbstverwicklung uns geben? Ich weiß, du hast es relativ schnell gefunden, aber vielleicht kannst du ja trotzdem sagen, was wichtig zu wissen ist, worauf man achten sollte.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber im Klaren ist, was macht mir Spaß, was will ich und was macht mir eben keinen Spaß. Ich kenne so viele Leute, die gedacht haben, sie müssten jetzt dieses und jenes machen, auch beruflich später machen, weil es halt sich so gehört. Aber es hat ihnen von Anfang an keinen Spaß gemacht oder es war abzusehen, dass es ihnen keinen Spaß macht. Und ich meine, so einen Job, den macht man sein halbes Leben lang, wenn nicht sogar noch mehr. Und wenn es einem keinen Spaß macht, dann ist es ein bisschen schwierig. Und oft kann man auch sein Hobby zum Beruf machen. Das geht heute, glaube ich, noch viel besser als früher. Heute wird ja viel mehr auch mit dem Kopf gearbeitet als früher. Und viele Hobbys haben mit dem Kopf zu tun, ob es jetzt Lesen ist oder andere Dinge. Und ich glaube, man muss sich einfach im Klaren werden, was macht mir Spaß und welche Jobmöglichkeiten gibt es da in dem Bereich. Und vor allen Dingen sollte man keine Angst vorm Scheitern haben. man kann doch auch mal was ausprobieren, wenn es nicht klappt, dann macht man halt was anderes. Ich bin inzwischen ja auch Arbeitgeber und ich finde Leute total spannend und toll, die jetzt nicht den geraden Berufsweg gegangen sind und zwischendurch auch mal 2 Semester das eine studiert haben, dann im Ausland waren für ein Jahr und sich erst dann nach und nach im Klaren geworden sind, was sie wollen. Das ist total viel Lebenserfahrung, die man da gesammelt hat und da braucht man auch gar keine Angst vor haben, wenn es jetzt nicht direkt klappt mit dem direkten Weg. Und wichtig finde ich auch, dass man Dinge dann mal ausprobiert und auch den Mut dann hat, das hängt auch mit diesem Scheitern zusammen, zu sagen, nee, das ist es jetzt doch nicht. Also selbst wenn man schon im Beruf steht, dann nochmal so eine Kehrtwende zu machen und dann vielleicht in eine ganz andere Richtung zu gehen. Auch das formt ja den Charakter und macht einen letztendlich zufriedener. Darum geht's. Man lebt ja nicht, um zu arbeiten, sondern andersrum. Und ich glaube, das sollte man immer wieder im Hinterkopf haben.
Man arbeitet, um zu leben, ja. So habe ich es noch nie betrachtet. Und ist dir das auch mal passiert? Bist du auch mal gescheitert?
Gescheitert im Sinne von, dass ich jetzt ein Studium abgebrochen habe oder so nicht. Aber es gab schon immer mal wieder Dinge, bei denen ich gemerkt habe, jetzt bin ich in der Sackgasse. Und was ich schon einige Male hatte, dass ich irgendwann gemerkt habe, das, was ich hier gerade mache, das macht mir eigentlich keinen Spaß und das frustriert mich und ich habe eigentlich keine Lust. Das sollte man dann auch sein lassen. Es gibt da diesen Spruch, ich hoffe, ich kriege ihn jetzt zusammen, lieb es, ändere es oder verlasse es. Eigentlich ist er auf Englisch, aber jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Und das ist für mich so eins der wichtigsten Mottos, wenn es um den Job geht. Ich kenne so viele Leute, die unzufrieden sind mit ihrer Arbeit und ständig drüber meckern, aber nicht den Mut haben, was zu verändern oder den Mut haben zu sagen, okay, komm, dann mache ich halt was anderes. Und in der Situation war ich schon ein paar Mal, hatte da auch wirklich zweimal so dann gesagt, okay, dann gehe ich halt diesen Schritt in eine etwas ungewissere Zukunft, aber Hauptsache, ich bin dann zufriedener und das hat sich dann schon auch als richtig erwiesen.
Und was sind deine zukünftigen Pläne und wie arbeitest du daran, sie umzusetzen?
Ein ganz wichtiger Plan von mir ist es, die Firma, die es jetzt in der Form seit ungefähr 2,5 Jahren gibt, an sich gibt es sie schon ein bisschen länger, aber jetzt auch mit einem größeren Büro, mit festangestellten Mitarbeitern, zukunftssicher zu machen. Wir haben inzwischen ungefähr 17 Leute, die bei uns arbeiten und ich würde denen gern schon auch eine langfristige Perspektive bieten und Projekte an Land ziehen, die nicht nur 2 Monate gehen, sondern 2, 20 Jahre, wie auch immer. Das ist so ein ganz wichtiger Plan von mir, das alles auf noch festere Beine zu stellen. Das hat jetzt in der Vergangenheit ganz gut geklappt und da will ich noch weiter dran arbeiten. Und was meine eigenen Projekte angeht, zum Beispiel mit mir vor der Kamera, möchte ich mich da auch weiter etablieren. Jetzt Terra X läuft dieses Jahr neu mit mir an und ich hoffe, dass die Zuschauer mich mögen und mich nicht abschalten. Das wäre mir auch wichtig, dass es funktioniert und einfach alles, was jetzt angelaufen ist, mal zu festigen. Also ich habe jetzt gar nicht so die großen neuen Pläne, sondern möchte alles erstmal so in ruhige Fahrwasser bringen, weil ständig ist irgendwas Neues und es ist gut, wenn man das dann erstmal alles festmacht.
Stimmt, das verändert sich eher auch generell super viel auf YouTube, mal hier, mal da, die Themenvielfalt, die jetzt auch wir in unserem Podcast haben, aber auch in deinem Beruf habe ich das Gefühl, jede Woche geht es um was anderes.
Amazing Grace. Das im Januar 1972 innerhalb von 2 Tagen in einer Kirche entstandene Album von Aretha Franklin ist bis heute das erfolgreichste Gospel-Album aller Zeiten. Ende letzten Jahres erschien der dazugehörige Film, welcher die Aufnahme des Werks dokumentiert. Meine Kollegin Nina Schneider hat ihn sich angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Nina, warum ist der Film erst jetzt erschienen?
Nun ja, der Regisseur Sidney Pollack war zwar zu der Zeit bereits Golden Globe-Gewinner, aber er war kein erfahrener Dokumentarfilmer. Er und sein Team hatten mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dazu vergaßen sie, mit Filmklappen zu arbeiten, was eben unglaublich wichtig ist, um Bild- und Tonaufnahmen im Nachhinein zu editieren. Das Filmmaterial wurde dann erstmal viele Jahre beiseite gelegt, bis es mit Hilfe digitaler Technik aufbereitet werden konnte. Aber als der Film dann vor bald 10 Jahren endlich zeigbar gewesen wäre, hat Aretha Franklin selbst bis zu ihrem Lebensende die Veröffentlichung verhindert. Wieso ist nicht bekannt.
Okay, könnte man dann vielleicht sagen, dass der Film jetzt sowas wie eine Wiederauferstehung ist?
Er ist auf jeden Fall eine beeindruckende Zugabe zu ihrem Werk. Da sieht man auch Reverend Cleveland, selbst eine Legende des Gospels und Moderator des Ganzen. Er nennt sie die First Lady of Music und als solche ist sie freilich die alles überstrahlende Figur. Aber der Film zeigt eben auch ganz deutlich, dass der Southern California Community Choir und sein Dirigent Alexander Hamilton für die Aufnahme eine wichtige Rolle gespielt haben. Die sind mir als Akteure an dem ganzen Projekt im Laufe des Films wirklich ans Herz gewachsen.
Ja, okay. Also bei einer Aufnahme von einem Album ist es ja so, dass immer viele Menschen im Hintergrund mitwirken. Was ist denn jetzt genau das Besondere für dich an dem Film?
Das, was auch zu großen Teilen das Besondere des Albums ist. Dass es in einer Kirche aufgenommen wurde, und zwar der New Temple Missionary Baptist Church im Süden von Los Angeles. Bei der Aufnahme war ja Publikum dabei. Und für die Leute war das nicht bloß ein Konzertbesuch, sondern das Ganze hatte auch gottesdienstähnliche Züge. Und damit meine ich, wie der Gottesdienst in den schwarzen Communities Amerikas gefeiert wird. Mit Klatschen, vom Platz aufstehen, tanzen und reinrufen, um die Zustimmung zu dem Gesagten oder hier dem Gesungenen enthusiastisch zu bekunden. Mick Jagger, der am zweiten Tag der Aufnahme da war, sagte später dazu: Da es in einer Kirche war, nahm man an einer Erfahrung teil. Man setzte sich nicht bloß auf einen schönen gepolsterten Stuhl und dachte, okay, jetzt unterhalte mich. Es war eine ganz andere Stimmung als auf einem normalen Konzert.
Man könnte sagen, durch den Film kann der Zuschauer jetzt etwas von der Stimmung, die damals in den 2 Tagen geherrscht hat, irgendwie mitbekommen.
Ja, unbedingt. Man muss sich vorstellen, dass es 1972 noch keine 10 Jahre her war, dass die Rassentrennung im Civil Rights Act aufgehoben wurde. In seiner Anmoderation des Songs Amazing Grace nimmt Reverend Cleveland darauf auch indirekt Bezug.
The other day in rehearsal, Aretha began to sing it. And she got to the part that says, through many dangers. And I looked over at her and saw the tears rolling out of her eyes. Because never did we think, I think 20 years ago, that God would do great things for us.
Das ist bestimmt einer der bewegendsten Momente des Films, der davon aber reichlich hat.
1972 war Aretha Franklin mit fast 30 Jahren ja bereits eine erfolgreiche Künstlerin, hat zum Beispiel mehrere Grammy-Preise gewonnen. Warum war es ihr jetzt wichtig, ein Gospel-Album in einer Kirche aufzunehmen?
Es muss für sie so etwas wie eine Rückkehr zu ihren Wurzeln gewesen sein. Ihr Vater war ja selbst Gemeindeprediger gewesen. Er war übrigens am 2. Aufnahmetag auch zugegen und hielt sogar eine kurze Rede. Sie hat den Gospel also von klein auf eingesungen. Die Aufnahme enthält jedoch nicht nur Gospel-Songs in sakraler Manier. Aretha Franklin hat ihre Band mitgebracht, alles großartige Musiker. Und so kommen manche Songs dann eher wie groovige Soul-Stücke rüber. Und das macht vielleicht auch den Erfolg des Albums aus.
Und was würdest du sagen, macht den Film jetzt sehenswert?
Ich muss gestehen, ich hatte mir das Album zuvor nie angehört. Wenn ich aber jetzt die Songs anhöre, habe ich die Bilder aus dem Film im Kopf und kann die Musik vielleicht mehr mitfühlen und im Kontext dieser Zeit erleben. Das Schöne an dem Film ist, dass die Leute sicherlich Lust bekommen, die Songs wieder zu hören. Also eine klare Empfehlung von mir. Der Film legt Zeugnis über ein großes Ereignis ab und es wäre schade gewesen, wenn die Welt ihn nie zu Gesicht bekommen hätte.
Stimmt. Also ich habe jetzt definitiv Lust bekommen, den Film doch anzusehen. Danke, Nina, für deine interessanten Einblicke in den Film Amazing Grace über die Aufnahme des gleichnamigen Albums von Aretha Franklin aus dem Jahr 1972.
Passiert hier jetzt noch irgendwas?
Wir haben hier die verschiedenen Formate vom Radiohörfunk kennengelernt. Zum Beispiel den Beitrag mit Einspieler, Interview, Reportage, Musikmoderation oder das Kollegengespräch. So verschieden diese Formate sind, so divers ist auch unsere Gruppe. Ich glaube, das wurde für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ziemlich deutlich. Ich find's voll schön, dass hier alle mal zu Wort gekommen sind und ziemlich gut, dass eine so vielseitig interessierte Gruppe es mit viel Spaß geschafft hat, über alles Mögliche zu sprechen. Ich habe ja mit Mirjam über den grünen Knopf gesprochen.
Ja, es war sehr spannend, so viel Neues kennenzulernen. Im Gespräch mit Mirko Drotschmann war es so interessant mitzukriegen, wie unterschiedlich und turbulent die 20er sind. Aber wo du den grünen Knopf ansprichst, Nachhaltigkeit war ja ein großes Thema in den letzten Stunden, bei dem ich viel lernen konnte. Gerade die Kombination Nachhaltigkeit und Feminismus im Ökofeminismus war mir unbekannt. Alke, wie war es für dich, mit Carlotta über Feminismus zu sprechen?
Super spannend. In meinem Gespräch mit Carlotta habe ich Feminismus nochmal neu kennengelernt, nämlich als Deutschrap. Heutzutage sind wir ja schon ziemlich weit gekommen in Sachen Gleichberechtigung und so. Aber es gibt eben trotzdem noch einiges, was noch nicht so ist, wie es sein sollte.
Darüber kann man schon mal sauer werden und wie das dann klingt, wurde in meinem KG mit Carlotta deutlich. Überhaupt finde ich die große musikalische Bandbreite toll, die wir hier zeigen können. Auch in meinem anderen KG, das ich mit Svenja geführt habe, ging es ja um Musik. Eine Metal-Oper ist musikalisch nochmal was ganz anderes, aber auch in so einer Oper wird etwas erzählt.
Ja, der vielseitige Musikgeschmack unserer Gruppe kam, glaube ich, ziemlich klar zum Vorschein. Ich fand es besonders interessant, dass ich der Einzige war, der klassische Musik ausgewählt hat. Aber ob klassisch oder nicht, wenn ihr Musik auch so wie ich streamt, dann sind wir von unserem Thema zur CO2-Produktion bei Serienstreams nicht weit entfernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir darüber vorher noch nie wirklich Gedanken gemacht, wo man ja eigentlich täglich irgendwas streamt. Das Obdachloseninterview aus unseren Beiträgen ist mir aber auch in Erinnerung geblieben und zugegeben auch nahegegangen. Wenn man sich mal überlegt, dass man täglich obdachlose Menschen sieht und sich die meiste Zeit total ignorant verhält. Durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit haben wir uns eigentlich angewöhnt, durch diese Menschen hindurchzusehen, was ja das Schlimmste ist, schlimmer, als sie zu ignorieren.
Ja, also dieser unterschiedliche Musikgeschmack, von dem ihr beiden jetzt geredet habt, zeigt sich auch ein bisschen durch mein KG. Da habe ich ja über Amazing Grace und Aretha Franklin gesprochen. Echt total unterschiedlich, welche Künstler und Künstlerinnen die einzelnen Leute hier so ausgewählt haben. Man bekommt da doch etwas von den Musikrichtungen mit, die einen selbst sonst eigentlich gar nicht interessieren. Ist schon spannend. Besonders hängen geblieben sind bei mir auch die beiden Reportagen. Playground Project. Wer kann schon an Spielplätzen vorbeigehen, ohne schaukeln zu wollen? Also ich nicht. Und die Kommilitoninnen, die die Reportage gemacht haben, anscheinend auch nicht. Und das Juice Tasting war ja auch ziemlich cool. Sowas kennt man ja eigentlich eher in Form von Whisky-Tasting oder so. Von einer Saftverkostung hatte ich zumindest davon noch nie was gehört.
Da zeigt sich ja echt eine ziemlich krasse Vielseitigkeit unserer Beiträge. Ich hoffe, hier war für jeden was dabei. Also wir haben alle was Neues gelernt und auch was über Themen erfahren, die uns vielleicht sonst gar nicht so begegnen. Auch insgesamt haben wir im ersten Semester Buch- und Medienpraxis in unseren Kursen viele Einblicke in verschiedene praktische Arbeitsfelder bekommen.
Stimmt total. Mich haben Buchgestaltung und Lektorat fasziniert. Ich hätte nie gedacht, wie viel Arbeit und wie viele Menschen hinter einem einzigen Buch stecken. Es war spannend, einen Einblick in den Ablauf vom ersten Manuskript bis hin zur Covergestaltung zu bekommen.
Ja, und es war toll, dass wir alles hautnah miterleben und uns selbst ausprobieren konnten. Auch in unserem Kurs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir viel gelernt und die verschiedenen Arbeitsbereiche der PR-Arbeit kennengelernt. Zum Beispiel, wie man ein Grußwort oder eine Pressemitteilung schreibt. Dadurch haben wir einen guten Einblick in die praktische Arbeit bekommen.
In unserem Kurs Zeitungsjournalismus haben wir die unterschiedlichen Beitragsformen kennengelernt, die in der Zeitung erscheinen. Leiter war ein Redakteur der Frankfurter Rundschau. Bei ihm lernten wir, Alltagsgeschehen genau zu beobachten und diese Beobachtungen in anschauliche Worte zu fassen. Als Semesteraufgabe haben die meisten Teilnehmer eine Reportage verfasst, die ein spannendes Thema zu Frankfurt aufgreift. Beim letzten Treffen durften wir sogar eine Redaktionssitzung besuchen.
Ausstellungskonzeption war schon deshalb interessant, weil wir den Kurs ja eben nicht in der Uni hatten, sondern vor Ort im Atelier Frankfurt waren. Wir haben da in drei Gruppen gearbeitet, also PR, Kuration und Organisation. Und alle haben aber trotzdem auch miteinander gearbeitet und so hat die ganze Gruppe dann nach und nach die Ausstellung zum Thema Transforming Taste auf die Beine gestellt. Am Anfang war es gar nicht so übersichtlich und auch ein bisschen chaotisch, aber nach und nach ist die Vernissage dann halt immer näher gekommen und dann konnten wir auch sehen, wie sich dann doch alles ergeben hat. Also Künstler und Künstlerinnen und deren Werke aussuchen, die Räume vorbereiten, finanzielle Planungen und Werbung machen. Also alles genauso, wie es in der Wirklichkeit in diesem Arbeitsfeld passiert.
Es hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Ach, und vergesst nicht auch mal in unsere Playlist reinzuhören. Und es tut uns leid. Wir hatten unsere Zeit, doch jetzt ist es vorbei.
Bye.
Nicht gleichzeitig, was ich schon gesagt habe.
Erst hat, dann klatscht. Das ist schnell.
Wow, sorry. Ich
habe auch geklatscht. Mein Potpourri. Nee,
das ist jetzt auch